Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 213 Mitte Januar. Pip, du hast eine Umfrage gestartet auf LinkedIn. Was muss in Deutschland passieren, damit Startups besser gefördert werden und wir mehr Innovation sehen?
Du rollst das Pferd natürlich jetzt wieder von hinten auf. Also eigentlich wollte ich fest, also nach meinen Einlassungen über das ESOP-Gesetz letztes Mal gab es sowohl Zuspruch als auch Kritik, um die ich ja explizit gebeten habe und darauf hingewiesen, dass sicherlich nicht alle es so sehen. Ich habe definitiv was dabei gelernt, es waren ein paar gute neue Argumente dabei. Es waren leider auch einfach Argumente wie, aber die anderen Länder machen das doch auch so oder das Geld könnte ja dann in Startups wieder investiert werden. Die finde ich nicht so stichhaltig, aber insgesamt war es ein spannender Austausch. Ich wollte einfach sicherstellen, ob ich das Thema vielleicht komplett falsch sehe. Also mein Bauchgefühl ist relativ klar und je selbstverständlicher irgendwas für mich wirkt, desto mehr frage ich mich natürlich, wo ist da mein Blindspot. Ich habe mit ein paar Leuten aus dem Umkreis geredet, so das kann natürlich auch mal eingefärbt sein. Und also vorab muss man sagen, es geht überhaupt nicht darum, dieses ESOP-Gesetz zu torpedieren, sondern das Dry Income muss weg. Das hätte besser gestern schon weg sein sollen, beziehungsweise sagen, teilweise wird es ja gelöst. Und ich bin 100% dafür. Das ist gerade für Leute, die wenig Mittel haben und das erste Mal irgendwie Mitarbeiteroption bekommen, ein Riesenproblem, was Anwendbarkeit und sagen, Predictability angeht. Von daher gibt es da überhaupt, also meiner Meinung nach gibt es da Konsens. Wer da was dagegen hat, würde mich sehr wundern, was da die Argumente sind. Das, von daher sollte das so schnell wie möglich umfassend gelöst werden. Warum ich dann eben doch Kritikpunkte habe, ist aus dem einfachen Fakt, dass ich mich regelmäßig gegen oder für Subventionsabbau und für Steuergerechtigkeit einsetze. Und jetzt gerade bei einer Sache, die mich extrem positiv betreffen würde, das habe ich ja letztes Mal gesagt, dass es einen siebenstelligen Betrag bei mir ausmachen würde, die ich gespart hätte, dann eine andere Position zu beziehen, fände ich unaufrichtig. Das war der Hintergrund. Jetzt wollte ich nochmal sicherstellen, bin ich vielleicht der einzige Idiot, der das so sieht. Man möchte ja auch nicht irgendwie aus Ideologie oder so dann eine falsche Meinung vertreten. Falsche Meinung gibt es, glaube ich, nicht, aber eine Meinung vertreten, wo selbst schlaue Leute gute Argumente dagegen haben. Und deswegen habe ich auf LinkedIn nochmal gefragt, was denn die breite Masse? Also ich kann vorab sagen, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, so eine Handvoll Leute, die fänden Teile irgendwie der Bürokratie sicherlich immer unpässlich und ganz viele würden sich für eine einfachere Immigration über Working Visa, dass man irgendwie einfacher für Mitarbeiter bürgen kann, die sozusagen Arbeitskräfte importieren kann, Qualifizierte. Wenn das schneller gehen würde, es würde, glaube ich, vielen Firmen helfen. Das war bisher auch immer mein Eindruck. Das haben viele bestätigt, aber das kann ja immer noch daran liegen, dass das eine kleine Bubble in einer gewissen Klasse von VC-finanzierten Startups sind, mit denen ich arbeite oder hauptsächlich arbeite, war. Und es waren jetzt nicht nur die Startups irgendwie, wo ich selber investiert bin, sondern es waren durchaus auch welche. Es ist jetzt nicht so, dass es nur die waren oder ausschließlich oder überhaupt die. Es können auch ganz andere gewesen sein. Deswegen dachte ich, frag's nochmal auf LinkedIn, so was die LinkedIn-Bubble, die so in meinem Umkreis ja wahrscheinlich im weitesten Sinne was damit zu tun hat oder habt ihr auch speziell angesprochen. Und habe dann, das Problem ist, dass die LinkedIn-Polls, also diese Umfragen, begrenzt sind in der, also ich konnte, glaube ich, es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, Mehrfachnennung zu erwähnen. Das wäre zum Beispiel spannend gewesen um das ESOP-Dry-Income-Thema, wo, was, glaube ich, unheimlich wichtig ist, von den restlichen Themen zu trennen, die ich eben für weniger wichtig hielte. Deswegen habe ich das Dry-Income-Thema quasi als Gesetz genommen und dann als ersten Punkt einfach nur sagen, das Steuerthema nochmal aufgemacht. Mein zweiter Punkt war Immigration und Working Visa. Das dritte, Reduction of Bureaucracy, also ein Bürokratieabbau. Fairerweise muss man da sagen, das ist einerseits was jeder unterschreiben würde und was aber auch so breit formuliert ist, dass es herrlich unkonkret ist, war im Nachhinein vielleicht nicht die schlauste Formulierung. Und dann gab es einen vierten Punkt, andere Sachen, die ich wichtig fände. Oder ich möchte einfach nur die Resultate sehen. Und da muss man jetzt sagen, dass 13%, also ungefähr jede Achte, gesagt haben, diese 25% auf ESOPs wären der wichtigste Punkt. Es haben 60% ungefähr gesagt, dass die Reduktion von Bürokratie den größten Hebel hätte. Also gefragt hatte ich, was am meisten das deutsche Startup-Ökosystem fördern würde und mehr Innovation kreieren würde, erschaffen würde. Genau, und dann, das ändert sich noch ein bisschen, aber ESOPs und Visa scheinen ungefähr gleich auf zu sein und Bürokratie scheinen die meisten Leute als den Main Inhibitor zu zu sehen. Aber wie gesagt, der Punkt ist auch so breit, dass natürlich man sich gern dahinter versammelt. Deswegen würde ich sagen, sagt mir die Umfrage jetzt, dass ich wahrscheinlich nicht komplett daneben liege. Ja, ist es jetzt 100% repräsentativ und wir sollten uns nur noch um Bürokratie kümmern, würde ich jetzt daraus auch nicht ableiten, sondern es ist einfach, es hätte ja eine Möglichkeit gegeben, diese Umfrage mal besser und mit einer größeren Grundgesamtheit zu machen. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich glaube nämlich, dass das anders ausgehen würde, wenn man eine breite Masse an Startups und Startup-Angestellten fragen würde. Das war eigentlich der Grund und es hat sich so ein bisschen bestätigt, aber es ist eben auch nicht 100% valide. Was ich noch spannend fand, ist, was Yannick Bandorski von Artist drunter geschrieben hat. Der meinte, seine drei Midterm-Punkte wären eins tatsächlich Immigration, dann Inklusion von Eltern, vor allen Dingen Mütter natürlich, weil die Care-Work machen in der Regel, also flexiblere Arbeitszeitmodelle, Childcare und so weiter, fand ich spannend, hatte ich bis dahin nicht bedacht, ehrlich. Also nicht, dass ich nicht wüsste, dass es natürlich auch ein Problem ist, aber ich hätte es nicht so weit oben gesehen, aber ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich, zumindest war es irgendwas Neues, was ich spannend fand. Und dann das Bildungssystem auch so ein bisschen novellieren. Ich glaube, auch das macht Sinn. Der hat auf jeden Fall nochmal eine spannende, kann man sich auf LinkedIn irgendwie durchlesen, alles, Antwort drauf gegeben. Das heißt, habe ich jetzt so viel daraus gelernt? Nicht. Habe ich einen riesen Blindspot entdeckt? Vermutlich auch nicht. Von daher hat sich, wie gesagt, viele gute Argumente gehört. Dry Income gehört abgeschafft. Es ist für mich noch schwer abzusehen, ob die komplizierteren, also wenn ich jetzt Extremfälle konstruiere oder mich selbst nehme als, vielleicht ist das schon ein Edge Case, ne, aber ich kann ja aus meiner ganz persönlichen Position eben sagen, dass ich einen Großteil meines Einkommens, also Erwerbseinkommen in den letzten 10 Jahren aus ESOPs bekommen habe und den Mensch, den ich hier bezahle, um irgendwie dem Haushalt zu helfen oder so und die vielleicht Einzelunternehmerin ist, hätte einen höheren Steuersatz als ich. Und das finde ich einfach nicht 100% fair, dass dadurch, dass ich sozusagen mich in ESOPs bezahlen lasse. Und die Frage ist, also jetzt bin ich sozusagen N gleich 1 und vielleicht ein Edge Case, aber Edge Cases sind ja perfekt, um Steuergestaltung damit zu betreiben. Die Frage ist, gibt es nicht einen geschäftsführenden Gesellschafter, Gründer, Gründerin, der auf die gleiche Idee kommt und sagt, ich bin schon Second-Time-Founder, ich lasse mich nur noch in ESOPs bezahlen, weil ich weiß, ganz am Ende werde ich damit marginalen Steuersatz von 25% haben und nicht von 42, 45, 46. Hab damit für den Rest meines Lebens, zumindest auf mein Lohneinkommen, immer einen 25% Steuersatz, weil ich jedem VC erkläre, ich möchte nur in ESOPs bezahlt werden. Oder kann ich meine Holding nicht zum Startup erklären und sagen, ich bin Mitarbeiter des Monats und bezahle mich selbst in ESOPs, weil im Moment kann ich nur über Ausschüttungen oder als Gehalt Geld rausziehen aus der Holding. Beides hat ungefähr meinen persönlichen Grenzsteuersatz. Und das könnte ich ja umgehen, wenn ich sage, ich gebe mir selber ESOPs, weil ich so ein toller Mitarbeiter bin und produziere künstlich Liquiditätsevents, indem ich die immer wieder rüberrolle in eine neue Firma, die Holding oder so und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die ich nicht 100% verstehe. Und das Hauptproblem, das ist mir natürlich auch nochmal klar geworden, das hätte man ganz voranstellen müssen, ist, dass Arbeit und Kapital anders besteuert wird in Deutschland. Das ist ja das eigentliche Problem, wie wir überhaupt dahin kommen. So, aber ich will gar nicht das Thema nochmal aufmachen. Vielen Dank für die Leute, die sich da engagiert gemeldet haben. War irgendwie kein dummer Kommentar dabei, sondern alles interessante Zuschriften.
Weißt du, was Sam Bankman-Fried am Wochenende gemacht hat?
Kitesurfen?
Naja, wahrscheinlich hat er auf Netflix die Doku geguckt von seinem großen Vorbild.
Bernie Madoff oder was?
Genau, der ist die Doku. Ich habe es mir angeschaut und habe ein bisschen was gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass der so hart betrogen hat.
Moment, die ist doch schon ewig draußen, oder nicht?
Ich meine, die ist jetzt gerade rausgekommen.
Wie heißt die?
Also so ein Vierteiler.
Wie heißt die?
Keine Ahnung, wurde mir.
Ich glaube, die gibt es schon lange.
Ich habe gedacht, die ist neu. Ich habe sie mir auf jeden Fall reingezogen und habe gelernt, dass der von Tag 1 ja beschissen hat.
The Monster of Wall Street? Ach ja, Erscheinungsjahr 23. Doch, ist neu. Gibt es wieder eine neue? Hä, es gibt doch schon zwei. Es gab schon zwei. Jetzt gibt es die neue.
Na, aus aktuellem Anlass.
Ja, muss ich mir dann auch wieder anschauen. Na toll.
Ja, weiß nicht, ob du das, ich glaube, da lernst du nicht viel. Aber für mich war schon, ich habe immer gedacht, der hätte wenigstens mit dem Geld getradet, aber der hat ja nichts gemacht. Der hat ja einfach nur ein Konto gehabt und da ist was rein und was rausgekommen.
Das wird in anderen Filmen anders dargestellt.
Ja, okay, also dem dort wird es irgendwie so gezeigt, dass der sich da so schöne Modelle malt und dann immer so ausdruckt, okay, wir haben das und das gekauft. Aber ja, Wahnsinn. Also Wahnsinn, dass das keinem aufgefallen ist. Oder wie vielen Leuten muss das aufgefallen sein und die haben es einfach laufen lassen, weil sie damit Fettkohle verdient haben. Und ja, und ein dramatisches Ende. Also ja, wer es anschauen guckt, schaut es euch an. Ich finde es ein bisschen lang, aber ist schon bemerkenswert.
Aber wenn du spannend fandest, dann guck auch die anderen beiden. Ich glaube, eine gibt es mit Robert De Niro und eine... Es gibt auf jeden Fall mehrere. Ich habe schon mindestens zwei gesehen.
Ja. Verrückt. Und ja, sehr, sehr tragisch am Ende mit der Familie. Aber krass. Krass, wie man das so... Ich habe gedacht, dass er das einfach so 2-3 Jahre gemacht hätte und das...
Nee, es ging sich da ein bisschen verrückt. Oder so, oder? Oder wie lange?
Wahnsinn. 5 Jahre?
Ich weiß nicht, sehr lange. Und vor allem, wie viele Leute in der eigenen Firma das aber nicht wussten auch.
Ja.
Also krass ist einerseits, wird auch erzählt, diese 2 Geschosse in dem Hochhaus und so. Ja. Also einerseits, ja, wie lange Leute mitgemacht haben, das mitzumachen. Also es waren nur ganz wenige, die es mitgemacht haben. Eigentlich, ich glaube, nur der Typ, der die Zettel gedruckt hat, hat es mitgemacht, oder?
Ja, angeblich. Wer weiß schon.
Viel Inside-Baseball. Also man muss, die Mehrzahl der Hörerinnen versteht das jetzt vielleicht gar nicht, worüber wir reden.
Ja, aber seine Kinder wussten es ja angeblich bis zum Ende auch nicht. Ich kann mir kaum, also wie kannst du denn mit einer Firma zusammenarbeiten? Also der ist für mich unverständlich.
Irgendjemand hat auf LinkedIn oder Twitter geschrieben, dass es wieder ein gutes Beispiel ist, wo Regulierung ein Feature ist. Bei einem UCITS-Fond, also wenn du dein Geld in einen Fonds anlegst, der UCITS reguliert ist, ist es zum Beispiel so, dass diese Auswertung über Gewinne und Verluste nicht der Fondsanbieter macht, sondern der Regulator, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ein schönes Beispiel, sagen, wie Regulierung her ist. Das ist ein bisschen spät eingefallen, aber das heißt, auch da keine Regulierung, weil was er gemacht hat, ist, er hat sich Quatschrenditen er hat ein Ponzi-Scheme entwickelt, ein klassisches Ponzi-Scheme. Die Renditen der Altanleger wurden bezahlt aus den Einlagen der neuen Investoren. Er hat quasi Quatschrenditen, also dass er jedes Jahr in jeder Marktphase 8% macht oder so, reported, sich das mehr oder weniger ausgedacht. Oder das Schwierigste war, so in schweren Marktphasen wie jetzt Trades zu finden, mit denen man hätte Geld machen können. Da Trades ja relativ gut nachvollziehbar sind, wenn es in der großen Größe ist, ist er dann irgendwann damit aufgeflogen. Also diese Fake-Rendite überhaupt zu konstruieren aus echten Trades oder aus virtuellen Trades, die man hätte machen können, daran ist, glaube ich, gescheitert am Ende, wenn ich mich recht erinnere.
Aber also warum hat er nicht auch einfach ab und zu mal Verluste gemacht? Also wieso hat er sich gedacht, das ist am schlauesten immer zu sagen, ich mache immer Rendite?
Niemand mag rote Zahlen. Aber das ist ja, das Warnsignal. Wenn jemand keine Verluste macht, ist es schon sehr selten.
Ja, dann müssen wir den Mitarbeiter der Woche küren. Hast du schon mit dem Skript rumgespielt, was Jan aus dem Off gebaut hat?
Ja, großartige, jetzt habe ich sie weggemacht, großartige Einsatzmöglichkeit für, erzähl du das mal. Das ist so eine schöne Story, die du gut erzählen kannst.
Ja, also du hast ja in einer der letzten Folgen gesagt, Jan sollte mal uns 3 Jobs, oder in jeder Folge 3 Jobs erwähnen. Und wir sagen dann, ob man die mit AI ersetzen kann oder nicht. Daraufhin hat er die AI genutzt, um das Problem zu lösen, also seine Arbeit optimieren. Und hat ein Skript gebaut. Also hat die AI ChatGPT gefragt, wie er sein Google Sheet bearbeiten sollte, um so ein Skript zu haben, aus einer Datenbank mit allen Berufsbeschreibungen. Und hat uns dann einfach den Link geschickt und dazu geschrieben, krass, früher hätte ich da 4 bis 6 Stunden für gebraucht. Jetzt habe ich einfach in 10 Minuten mit ChatGPT das gemacht.
Aber und Moment, ist tatsächlich
wäre das, also ganz cool.
Was das ja macht, ist randomisiert Zeilen picken. Würdest du nicht einfach, also Ad 1, ich habe letztes Mal gesagt, ich schätze, es gibt 3000 Jobbezeichnungen. Hast du gesehen, wie viele Zeilen die Tabelle hat? Nicht gucken.
Doch, wahnsinnig viel.
Es gibt 18.000, das Arbeitsamt oder die Arbeitsagentur kennt 18.000 Berufsbezeichnungen. Also eigentlich sagst du, pick mir 3 Zahlen zwischen 1 und 18.000 und dann machst du einen Verweis von Zeilennummer auf, ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, wie ChatGPT das gelöst hat. Sekunde, das habe ich natürlich nicht gemacht.
Aber wir haben ja schon lange darüber gesprochen, dass für dich die AI nicht so wichtig ist. Aber für Leute wie Jan und mich ist es elementar, weil wir können auf einmal in 10 Minuten das machen, was du eigentlich in 2 Minuten kannst.
Ja,
also vorher haben wir halt 4 bis 6 Stunden dafür gebraucht.
Ja, also das. Ich weiß nicht, ob man das so kompliziert machen muss. Mein Gefühl ist, das ist komplizierter, als es sein muss. Das hätte man pragmatischer machen können. Aber es funktioniert. Also es war schneller, als ich es gekonnt hätte. Immer noch so oder so wäre es schneller. Und es funktioniert, was viel wichtiger ist. So, pass auf. Ja. Geil. Also bei mir steht gerade Boxer auf Platz 1.
Bei mir auch.
Also Boxer habe ich noch keine Ahnung, wie man da, also man kann Boxkämpfe natürlich komplett simulieren. Das ist nicht so viel anders als, also das Gute ist, dass da weniger Gehirne bei komprimiert werden und durchgeschüttelt. Das wäre ganz gut. So ein bisschen Porn-Analogie, würde ich sagen. Also könntest Ultimate Fighting natürlich komplett. Als die Frage, ob die Leute das ist übrigens eh meine große Hypothese. Weiß nicht, ob ich die jetzt raushauen will. Aber meine große AI-Content-Hypothese ist, dass es wird so viel Spam geben, aber mit extrem hoher Qualität. Also es wird annähernd nichts mehr kosten, Filme, Texte, Novellen, Spiele vielleicht zu generieren, relativ automatisch, dass man entweder komplett addicted eintaucht und sagt, dass das Internet noch viel größer und noch viel wertvoller wird, das wäre eine Hypothese, oder dass Real-Life-Events relativ gesehen krass an Wert gewinnen, weil es wird so viel virtuell passieren und so viel virtuell machbar sein, dass du eine Sehnsucht danach bekommen wirst, Dinge wieder anfassen zu können. Aber das ist wahrscheinlich, die Gegenbewegung wird wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren kommen oder so. Aber mein Gefühl ist, dass durch die Content-Explosion, die es geben wird, und ich glaube, das könnte durchaus auch Filme und sowas betreffen, irgendwann den Wert, den man echten, also Vintage-Events oder Pre-2023-Events zurechnet, irgendwie rausgehen, mit Freunden trinken und irgendwas, was real ist, einen alten Film gucken, dass das deutlich mehr Wertschätzung erhält. Aber naja.
Wir werden sehen. Dass alle in ihre eigenen Tunnel abdriften. Also ähnlich wie du ja auf TikTok verschiedene Feeds hast, je nachdem, was du magst, könnte die AI ja immer mehr deinen Hunger sättigen.
Ja, gruselig.
Also dass sie dir einfach immer mehr von dem Zeug zeigen, was du magst, und dann gibt es diese verschiedenen Silos, die alle irgendwie den ganzen Quark da konsumieren.
Ich würde sagen, wir vertagen das mit den, wie AI diese Jobs ersetzen wird nochmal, weil die ersten drei, die jetzt vorgeschlagen werden, sind Boxer, technische Lehrer in Sonderschulen für geistig Behinderte und Strickereitechniker/in. Und mein Gefühl ist, wenn wir da jetzt zu viel drüber reden, dann endet das nicht gut. Deswegen würde ich das nochmal skippen, aber Jan hat was Geiles gebaut. Wir werden das bestimmt nochmal aufwärmen irgendwann.
Und für alle Olafs, die zuhören, das Ding gendert natürlich. Also Entschuldigung dafür. Und es gibt einen Job, den wir tatsächlich mit der AI wahrscheinlich besser hinkriegen. Der gute Krisenberater, die gute Krisenberaterin. Also das könnte auf jeden Fall eine AI machen.
Ach ja, uns wurde zugeschickt, dass es ChatBCG, also Boston Consulting Group, war bestimmt die Vorlage, chatbcg.com gibt, wo man sich Slides tatsächlich schon vollautomatisch bauen lassen kann. Also Short, Accenture, BCG, Deloitte, alles Mögliche, was. Genau, so, beziehungsweise können die das ja einsetzen. Dann kann man vielleicht auch long gehen. Das ist die Frage. Wenn die teuren Berater loswerden, ist vielleicht ein besseres Modell noch. Die erklären dann nur noch Unternehmen, wie man AI anwendet. Das ist wahrscheinlich die bessere Beratung.
Spart man sich. Ja, oder präsentieren die Slides halt einfach unheimlich gut.
Genau.
Würdest du investieren? Also würdest du bei einer Bewertung von so 20 bis 30 Milliarden jetzt in OpenAI investieren?
Safe, ja. Du nicht?
Also du bist ja eigentlich investiert, ne? Ich meine, Microsoft läuft ja seit Anfang des Jahres beschissen. Du musst mir nochmal erklären, warum. Aber sie wollen ja jetzt 49% kaufen.
Microsoft läuft beschissen, sagen aus konjunkturellen Ängsten. Und weil man glaubt, das Cloud-Geschäft könnte langsamer wachsen, wobei ich, das stimmt ja so, das habe ich ja selber vorausgesagt. Wobei ich glaube, dass insbesondere der boomende AI-Sektor den Cloud-Hosting-Markt nochmal wiederbeleben könnte. Bevor das Wachstum sich stark verflacht, könnte das nochmal für deutlich Wachstum sorgen. Von daher mache ich mir über meine Microsoft-Position langfristig sowieso keine Sorgen. Dafür, dass die jetzt nicht mal eine Milliarde Revenue machen, ist 20, 30 Milliarden natürlich, ich glaube 29 wird kolportiert. Eine Runde von, ich glaube, Founders Fund und Thrive Capital angeführt. Scheint natürlich nach einer hohen Bewertung, aber ich glaube, das wird sehr exponentiell wachsen, sofern das möglich ist. Und jetzt wird außerdem der Gedanke gespielt, dass Microsoft 10 Milliarden investieren könnte in dieser Runde, um ultimativ dann 49% an der Firma zu halten. Dafür kriegen sie außerdem Gewinnabführungs- oder dass es sozusagen was durchgestochen wurde von einem eventuellen Deal. Das ist ja alles natürlich nicht bestätigt, aber es würde ein Gewinnabführungsabkommen geben. Das heißt, dass OpenAI eine gewisse Anzahl an Jahren 75% der Erlöse darüber schiebt zu Microsoft und dass langfristig aber Microsoft 49% an der Firma gönnen will. Ich halte es für Microsoft für einen super schlauen Deal. Ich würde sofort damit investieren, wenn ich konnte, ehrlich gesagt.
Aber für OpenAI ist das doch eigentlich das Ende. Also man hat da dann auf einmal die Hälfte abgegeben an Strategen. Damit ist das Ding doch durch. Also wieso würde Sam Altman das machen?
Microsoft hätte eventuell Daten, was helfen könnte. OpenAI wird unheimlich viel Rechenkapazität brauchen. Darin wäre Microsoft sicherlich gut, das zur Verfügung zu stellen. Also vor allem kurzfristig und skalierbar auch.
Aber wieso verkaufst du die Hälfte deiner Firma, wenn du gerade das heißeste Ding überhaupt hast?
Sie haben noch nicht gesagt, dass sie das annehmen. Ich sage nur, dass von Microsoft schlau ist, das zu versuchen. Vielleicht würde ich OpenAI auch raten, das nicht zu machen. Das kann schon auch wahr sein. Wahrscheinlich würde ich so früh nicht an Strategen verkaufen. Nee, also das kommt darauf an, wen du fragst. Du hast gerade einen Microsoft-Aktionär gefragt und ich habe gesagt, ich finde es gut, dass sie es machen und ich würde auch gern selber investieren, was natürlich gar nicht in Frage kommt. Und dann hättest du mich gefragt, als besten Kumpel von Sam Altman hätte ich ihm sicherlich gesagt, ich glaube, das hat noch mehr vor sich. Ich würde super gern einen Tweet sekundieren und gar nicht als meinen verkaufen von Albert Wenger, dem deutschen USV, Union Square Ventures Partner, den ich 100% zutreffend finde. Und der, es geht ja jetzt der neue Generative AI Funding Boom los, also jeder VC schießt auf jedes Startup, was Generative AI macht, und nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und der hat gesagt, dass die spannendsten Geschäftsmodelle, die er sozusagen unter dem Trend AI gerade sieht, sind Modelle, die Generative AI auf bestehende Geschäftsmodelle anwenden, Modelle für Infrastruktur für Generative AI und native Generative AI Modelle, also Geschäftsmodelle, die also irgendwie eine eigene angepasste bauen oder das Basismodell nutzen, um darauf ein besseres, neueres oder mit anderen Daten zu bauen. Und zwar in der Reihenfolge. Und das glaube ich 100%. Und allein deswegen würde es für Microsoft so viel Sinn machen. Also wenn du nur das, was OpenAI kann, auf die bestehende Office Suite anwendest, wäre es ein riesen Unlock, glaube ich, an Produkt. Du hast ja gerade gesehen bei Jan und der Excel. So, das ist der beste Use Case schon. Nie wieder Formeln selber googeln, sondern der AI sagen, was man machen möchte in Excel und die baut mir das. So, find mir aus 20.000 Zeilen die drei profitabelsten Filialen raus. Markiere mir alle Filialen, die einen zu hohen Personalschlüssel haben in allen Subway Franchises der Welt oder so.
Das baut mir einen Slide, der mir Wachstum zeigt, obwohl ich kein Wachstum mehr habe.
Oder so, genau. Also die Zeitersparnis, brutal. So. Und ich meine, wir denken jetzt vielleicht an Investmentbankern, Private Equity Executives, die das noch relativ schnell können in Excel, weil sie es irgendwie gelernt haben und irgendwie keine anderen Hobbys. Aber jetzt der Durchschnittsanwender und Anwenderin braucht ja nochmal deutlich länger für sowas. Ja? Ist ja nicht jeder so schnell wie Jan, wollte ich sagen. Von daher, das allein auf die bestehenden Microsoft-Produkte anzuwenden, ist schon ein Riesensprung wahrscheinlich. Und ich glaube tatsächlich, jetzt mal unabhängig von Startups und Investieren gesehen, rein so volkswirtschaftlich von der Produktivitätserhöhung, ist, glaube ich, viel spannender, das auf möglichst große Modelle mit vielen Daten anzuwenden oder auf Unternehmen, wo es viel repetitive Tasks gibt oder eben Use Cases, die ChatGPT lösen kann schon, als jetzt irgendwie was Neues zu gründen, was das nochmal auf einen neuen Datensatz. Also das muss alles gleichzeitig, also alles macht Sinn, alles muss passieren. Aber der größte Unlock von Value ist, glaube ich, das Ding auf Modelle anzuwenden, die es schon gibt. Es könnte Journalismus sein, es könnte Beratung sein, es könnte Diagnose, weiß nicht, könnte Psychotherapie sein, theoretisch. Überleg mal, du würdest, das ist kein Vorschlag, ist viel zu wenig durchdacht, aber wir haben, also ich will ja gar nicht Psychologen oder Psychiater abschaffen, aber wir haben ja einen krassen Mangel daran und sterben eventuell Leute, weil sie nicht früh genug einen Termin bekommen bei Fachärzten. Und wie wäre es, wenn man zumindest die Versorgung verbreitern kann, indem man, ich weiß nicht, ob es genug Aufnahmen von Gesprächen und so gibt, aber theoretisch, ja, das ist nur eins von tausenden Ideen. Ne? Also ich will nur sagen, man soll sicherlich alles machen, aber der größte Unlock ist, glaube ich, in bestehenden Bereichen das erstmal anzuwenden, da wo es Aber, und natürlich das super vorsichtig zu tun, weil sich auch überall schon zeigt, wo es nicht funktioniert. Ne? Es war damals bei Google auch so, als Google hatte ja mal diese Single Source of Truth Antworten. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Nicht Single Source of Truth. Aber sie hat mal Antworten, wo sie alle Ergebnisse sogar ausgeblendet haben, weil sie sich so sicher waren. Und da stand dann richtiger Quatsch über irgendwie Religion oder Dinosaurier und so, weil es eben gelernt war aus dem Netz. Von daher muss man natürlich auch super vorsichtig damit umgehen, aus vielerlei Gründen. Aber ich glaube, für Microsoft ist das ein Deal, den sie gewinnen müssen. Tatsächlich.
Ja, ist die Frage.
Woran ich nicht glaube, ist, dass das jetzt Bing wiederbelebt. Boah, da würde ich keinen Cent drauf setzen, ehrlich gesagt. Ich würde mir wünschen, dass Microsoft Bing zumacht oder verkauft, ehrlich gesagt. Aber wobei, die mit ihren Ad-Marketplaces zusammen macht es vielleicht doch Sinn. Aber das ist jetzt nicht meine größte Hoffnung, dass du in bestehenden Produkten das einsetzt, also Consumer-Produkten, die Arbeitswelt betreffen, ja, als jetzt Bing.
Ja, ich bin gespannt, ob es tatsächlich zu so einem Deal kommt. Ich kann es mir kaum vorstellen. Also, da bauen die größten Typen aus dem Valley was und verkaufen dann irgendwie sofort. Also sofort nicht. Ist natürlich, arbeiten da schon ein paar Jahre dran, aber das ist ja eigentlich ein Exit.
Naja, aber du musst auch überlegen, wie viel Kapital die brauchen. Ne? Die haben jetzt, der letzte Deal war, glaube ich, wo Microsoft 1 Milliarde investiert hat, plus Rechenressourcen. Und das Geld ist jetzt durch. Ich meine, oder sie ist so oder so jetzt ein schlauer Zeitpunkt zu raisen gerade, weil der FOMO maximal ist. Vielleicht ist das Geld auch noch gar nicht durch. Aber wenn man überlegt, wie teuer die einzelnen Abfragen noch sind im Moment und wie viele Abfragen wahrscheinlich gemacht worden sind, ne? Auch über APIs oder Scraping und so weiter. Also das Capture ist da ja auch nicht ohne Grund eingebaut. Das heißt, versuchen natürlich viele Leute schon als API zu nutzen und nicht dafür zu zahlen, andere zahlen dafür, wie auch immer. Auf jeden Fall wird es viel Geld verbrauchen, glaube ich. Und wenn es nur die Testnutzung ist durch viele kleine Nutzer. Das heißt, sie brauchen schon noch einen großen Partner, der da viele Milliarden reinhaut und idealerweise Rechenkapazität mitbringt. Und so viel gibt es davon nicht.
Ein Hörer hat uns eine Frage gestellt, und zwar, ob Google im Herzen immer noch genug Startup ist, um sein eigenes Geschäftsmodell zu killen, um dann vielleicht, ähnlich wie OpenAI, irgendwas komplett Neues zu erschaffen.
Also dabei geht es um, glaube ich, meine Einlassung, dass ich glaube, dass sie ihre Version, also Lambda oder die Weiterentwicklung von Mom und Bert und so weiter, das sind dann Modelle, die Google in der Vergangenheit gebaut hat, noch nicht 100% einsetzen oder nur an bestimmten Stellen. Also bei zum Beispiel, wenn man lange Fragen eingibt oder Suchanfragen, die Google vorher noch nicht gesehen hat oder wo es wenig Daten gibt. Und ich habe ja quasi gesagt, dass ich glaube, dass Google einerseits die Nutzer bestimmt nicht verschrecken will damit, gerade wenn man die Gesamtheit der Daten nutzen würde dafür. Und andererseits, dass es einfach für ihr Geschäftsmodell kurzfristig extrem schlecht wäre, Fragen zu beantworten, also eine Answer-Maschine zu bauen, anstatt einfach 80% des Screens mit Anzeigen vollzuhauen und darunter 10 Ergebnisse zu liefern. Das ist einfach das bessere Modell. So, die Frage ist jetzt quasi, ist Google weit, sagt man, langfristig genug investiert oder orientiert, um das zu erkennen, aber dass sie im Innovators-Dilemma sind und zu sagen, wir disruptieren unser Modell trotzdem, indem wir noch stärker auf so eine Voice-Audio-Conversational-Search setzen. Und mein Bauchgefühl ist, dass sie mit allem, was sie bisher gemacht haben, also wenn du überlegst, was ist in den letzten 10 Jahren in Search passiert, dann war ein Großteil irgendwelche Pixelschubserei auf den SERPs. Anzeigen schlechter erkennbar machen, größer machen, mehr machen. Ihre vertikalen Produkte, die sie in der Suche bevorzugen, dann noch prominenter einbauen. Diese Produkte sind etwas besser geworden über die Zeit. Würde ich ihnen schon geben, dass Google Shopping sich nochmal verbessert hat und Google Flights vielleicht auch. Vielleicht Hotel. Aber da spricht immer noch sehr stark, wir monetarisieren dieses Geschäftsmodell und machen Innovationen in Inkrementen draus und nicht wirklich ein disruptives Neudenken des Modells. Auch der Google Assistant, also entweder setzt er sich nicht durch, weil er keine Adoption findet bei den Nutzern oder weil er nicht gut genug ist oder weil sie es nicht genug pushen wollen. Und selbst der Assistant gibt dir bevorzugt ja irgendwelche Also das Geschäftsmodell von Google ist letztlich halt immer noch displaybasiert. Leute sagen, es ist natürlich Keyword- und CPC-Bidding und so, aber am Ende ist das displaybasiertes Modell. Also wir müssen Suchergebnisseiten anzeigen, weil sie die Werbung auf diesen Seiten CPM-basiert letztlich verkaufen. So, und deswegen versuchen sie selbst bei Assistant-Anfragen oft die einfach mit einem Suchergebnis zu beantworten und eventuell nicht mit dem direktesten Weg, ist mein Gefühl. Und von daher spüre ich nicht, dass Google die Bereitschaft hat, sich da radikal zu disruptieren, ehrlich gesagt. Und es ist auch einfach schwer, wenn man so viel, Brot macht da jedes Jahr. Ich wüsste nicht, was ich tue. Also, was würde ich. Du musst einen sie müssten einen Konkurrenten launen. Also sie müssten unter google.com das gleiche machen, wie sie jetzt machen und vielleicht trotzdem einen Niva-Konkurrenten. Anscheinend scheint Niva ja auch auf das Thema AI-Driven Search oder Conversational Search zu wechseln. Das heißt, ich würde so ein Schnellboot versuchen zu bauen oder vielleicht auch viele Schnellboote, aber ich glaube nicht, dass ich deswegen dieses Modell aufgeben würde. Dazu ist es einfach zu gut, leider. Also ich weiß nicht, siehst du, dass Google das tun würde? Ich halte Google für ein großartig gelenktes Unternehmen, ne? Also bei aller Kritik. Habe auch immer hohen Respekt davor. Und ich nutze natürlich auch selber, weil es einfach für einen Konsumenten vorrangig überwiegend gute Produkte sind. Aber ich sehe nicht, glaube ich, dass sie das sich trauen, ihr eigenes Modell zu disruptieren. Und ich sehe aber auch nicht, dass OpenAI das von heute auf morgen zerstört, wie gesagt. Also Suche halte ich für das langweiligste Modell in dem, was man mit ChatGPT machen kann. Ich sehe das, ich bin mir nicht sicher, ob das, also 90% der Suchanfragen ist es relativ irrelevant. So. Es sei denn, es hätte meine persönlichen Daten, dann wäre es nochmal spannender. Dann könntest du sagen, so Restaurantbuchung und so, könntest du viel Recherchezeit, obwohl. Das kommt so ein bisschen darauf an. Wenn man einen persönlichen Assistenten oder Assistentin sonst nutzt, dann kann man die wahrscheinlich wegrationalisieren bald mit Googles AI. Ja, das gibt es ja auch teilweise schon. Wenn man aber der nicht vertraut, dann wird man der AI schon gar nicht vertrauen, sowas zu machen. Ich glaube, für 90% du musst ja das Habit und das Pattern der Nutzung ändern. Deswegen glaube ich ja, hat Voice-Commerce nie funktioniert. Weil du ein Leben lang gelernt hast, lass dir nichts am Telefon andrehen und auf einmal sollst du über eine plappernde Box was bestellen. Ich glaube, Leute sind ganz happy auch damit, wie sie jetzt suchen und die haben sich jetzt 20 Jahre oder ja 25 Jahre daran gewöhnt, das gut hinzubekommen und sind dabei auch echt effizient geworden. Und jetzt so einen Bot nochmal anzusprechen, weiß nicht, ob das so schnell gehen wird. Ich glaube, am Ende wird das schon beim Funding oder so ist das, glaube ich, ein Step-Change. Also es wird ganz viele neue Modelle geben, die darauf aufsetzen, die das irgendwo in bestehende Produkte einbauen. Aber dass das jetzt sowas wie Suche überholt, das wird, glaube ich, 10 Jahre dauern, ehrlich gesagt. Also graduell wird es passieren, ja, aber nicht von heute auf morgen. Da sehe ich zum Beispiel überhaupt keine Exponentialität.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition
der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Und wenn wir bei Hörerfragen schon sind, eine weitere Frage kam rein und zwar hat jemand bei 13 Euro Sensei Aktien gekauft und ja, es ging eher bergab und jetzt scheint er sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt zu haben und hat gesehen, der Vorstand und CEO haben wohl Optionen bekommen und seine Frage ist, was das überhaupt bedeutet, also ist Option einfach ein Geschenk der Firma und wenn es funktioniert, dann funktioniert es richtig und wenn es nicht funktioniert, dann ist es einfach auch nichts?
Genau. Also Optionen gibt man der Führungsmannschaft oder darf man noch Mannschaft sagen, der Führungsriege in der Regel, um sagen, die Interessen mit den Shareholdern zu alignen. Also
ESOPs. Das Unterschiede?
Es können ESOPs sein, es können RSUs sein, also Restricted Stock Units, das können VSOPs sein oder können Warrants sein, alles Mögliche. Aber prinzipiell sagst du, wenn der Aktienkurs einen gewissen Wert überschreitet oder nicht unterschreitet, bis zu dem und dem Tag, dann bekommst du quasi eine zusätzliche Vergütung in Aktien. Das heißt, das alignt die Interessen insoweit oder die Incentives, dass der oder die CEO sich abrackert, den Kurs hochzutreiben, was 100% das Interesse der Investoren ist in der Regel, sofern das eine gewisse Langfristigkeit dahinter hat. Und mehr heißt das auch nicht. Also es ist nichts Schlechtes. Und ja, wenn sich der Kurs schlecht entwickelt, ist es wertlos. Das ist jetzt, ich habe keine Ahnung, was Sensei macht, aber sie heißen Sensei Biotherapeutic, also es ist Pharma Biotech. Es hat sich jetzt sehr schlecht entwickelt. Da schreibt irgendwie noch, es ist eine Angermeier-Aktie. Sieht so vom Kursverlauf auch so aus wie eine. Da sieht es jetzt so aus, als wenn die Option vielleicht, also ich weiß nicht, was da der Strike-Price war. Es gibt einen Strike-Price, ne? Also die Untergrenze, wo die Option ausgelöst wird. Wenn die jetzt, er hat es bei 13 gekauft, wenn die Option jetzt bei 10, den Strike-Price 10 zum Beispiel damals gehabt hat, für die Mitarbeiter und die Aktie ist jetzt bei 1,50, dann verfällt die halt wertlos. Dann ist eher die Frage, dann muss die Firma in der Regel neue Optionen rausgeben, damit die jetzt nicht weglaufen direkt. Also entweder kannst du das Management auswechseln, wenn du glaubst, die sind schuld, oder musst neue Optionen rausgeben. Aber diese Optionen sind quasi wertlos verfallen. Das heißt, die verwässern in dem Fall dann auch nicht mehr irgendwie die Aktionäre und Aktionärinnen. Genau, weil da ist jetzt so eine provokante Frage drin. Heißt das, die verdienen sich jetzt eine goldene Nase, wenn die Aktie steigt? Das ist schon so. Aber die goldene Nase gönnt man ihnen eben. Es gab ja diesen Fall mit TeamViewer, ne? Ich glaube, wo der durch Optionen, die er wahrscheinlich gebunden an den IPO oder die Performance insgesamt bekommen hat, dann wirklich innerhalb von einer relativ kurzen Zeit einer der bestbezahlten CEOs von Deutschland wurde. Aber nicht auf Dauer, ne, sondern weil die Optionen halt so ein Sondereffekt waren. Aber letztlich hat er in der Zeit den Wert für die Shareholder halt massiv gesteigert. Und dann ist man eben bereit, gern, also sagen wir, wenn du irgendwie ein paar Milliarden Unternehmenswert schaffst, dann ist es nicht unüblich, dass man dem CEO oder der C-Level-Riege da irgendwie 50 Millionen für gibt oder so. Vielleicht nicht jedes Jahr, sondern so verteilt über Jahre und mit einem entsprechenden Long-Term-Incentive-Plan, sodass es auch nicht einen Stichtag gibt, auf den alles optimiert wird, sondern dass man wirklich regelmäßig gut abliefern muss. Aber also das Option prinzipiell ist noch nichts Schlechtes. Aber wo wir gerade bei Biotech sind, andere News, die rauskam, ist, dass Atai Life Science, auch ein Angermeier Invest, oder sagen wir, was er, glaube ich, sogar mit an die Börse gebracht hat und dann stark beworben hat damals.
Na, ist sogar CEO, meine ich, von dem Laden.
Nee, CEO sind irgendwie die Ex-Foodspring-Gründer oder so, ist, glaube ich, CEO. Wie auch immer. Also Atais Ziel war auf jeden Fall, verschiedene Therapien verschiedene Therapien zu entwickeln für Depressionen im weitesten Sinne. So eine Möglichkeit waren Psilocybin, wie heißt das? Diese Pilze.
Magic also Mushrooms. Rauschgift. Ha?
Rauschgift. Psychoaktive Substanzen. So.
Okay, also in Berlin nennt ihr das Drogen.
Wie würde das sagen? Frühstück Rauschgift. In Berlin. wie auch immer. Also es geht um psychoaktive Substanzen, die eventuell eine Wirksamkeit haben können und Depressionen lindern oder tatsächliches Suchtverhalten mildern können, richtig eingesetzt unter Aufsicht und so weiter. Ein anderes Medikament war das gleiche mit Ketamin zu erreichen. Man muss immer sehr aufpassen und ich würde jetzt lieber die tatsächliche Pressenachricht verlesen, statt mir was auszudenken. Sekunde. So, Global News Wires, das haben sie selber rausgeschickt. Atai Life Science announced result from Phase 2A trial of PCN-101. Das ist R-Ketamin for treatment-resistant depression. Also, wir haben ja schon mal erklärt, dass bei Biotech es drei Phasen gibt. 1, 2, 3 der klinischen Erprobung. Also in der ersten schaut man, glaube ich, an Tieren. Ist das erste schon mit Menschen? Weiß ich nicht. Hört euch eine alte Episode an, da wird es erklärt. Und auf jeden Fall hat sich jetzt in der Phase 2, also kurz bevor es an wirklich vielen Menschen dann nochmal überprüft wird auf richtige Dosierung, also Schädlichkeit wird früher schon abgeprüft. Dann geht es am Ende um Wirksamkeit und am Ende um perfekte Dosierung und Wirksamkeit an einer größeren Gruppe. So nach meinem Verständnis, wie gesagt, ich bin da kein Experte und kaufe deswegen auch keine Biotech-Aktien. Und diese Phase 2-Resultate waren jetzt schlechter als erhofft, würde ich daraus lesen. Also es hat sich herausgestellt, dass gegenüber der Gabe von Placebo es da keine signifikante Verbesserung gab. Was ja insofern komisch ist, weil man hat ja eine Hypothese, wenn man sowas entwickelt. Also man glaubt, also Ketamin ist, das ist dieses Pferdebetäubungsmittel eigentlich. Es wird natürlich niedrig dosiert in dem Fall. Wir hatten mal über eine Aktie geredet, Zilos, die sowas auch macht. Das war im anderen Podcast, glaube ich. Also das ist ein Opiat, glaube ich. Das heißt, natürlich wirst du da erstmal kurzfristig happy von. Also da war jetzt offensichtlich die Hypothese, dass das längerfristige anhält oder Depressionen lindern oder heilen kann. Das hat sich jetzt gezeigt, das ist nicht im signifikanten Maß der Fall nach meinem Laienfachverständnis. Und daraufhin hat Atai, ich glaube, zwischenzeitlich 60% verloren, wenn ich mich nicht irre, oder zwischen 30 und 5, also hoch zweistellig. Es hat,
ja, ich meine so 45.
Okay, es war sehr volatil an dem Tag. Auch da, warum investiere ich nicht in Biotech oder insbesondere hier nicht? Das war damals ja, oder ist immer noch viel ein Thema, die Firma, weil es ein deutsches IPO ist. Sie sitzen, glaube ich, in irgendeinem Coworking Space am Gendarmenmarkt, wenn ich mich nicht irre. Nach meinem Gefühl ist es so ein Pattern, was relativ gesehen eher eine Underperformance bedingt, vorsichtig gesagt, wenn vorher nicht viele klassische VCs oder renommierte VCs, man hat natürlich gesehen, dass auch renommierte VCs sehr irren können, unter anderem bei FTX. Aber mein Gefühl ist, dass wenn was ein IPO macht, in sehr kurzer Zeit, wo sowohl die Vita der Gründer irgendwie nicht 100% eventuell zur Expertise und Produkt passt und andererseits auch keine Investoren oder keine renommierten Investoren da vorher investiert haben, dass das eine relative bis sehr starke Underperformance gegenüber anderen Aktien oft zeigt. Nicht ausnahmslos, gibt natürlich immer Fälle, wo das nicht der Fall ist, aber meiner Meinung nach ist es zumindest ein Red Flag, was man sich anschauen sollte, wenn man IPOs zeichnet, ob da schon mal jemand, der Ahnung von dem Thema hat, investiert hat.
Gut, aber Angermeier hat ja viel BioNTech gemacht bis jetzt.
Ja, das ist aber auch alles sehr, nach meinem Ermessen, alles sehr ähnlich ausgegangen am Ende. Ist okay. Mein Eindruck.
Genau. Ja, ich habe mir nochmal die
alles renommierte Investoren auch, also irgendwie Leute, die nachweislich irgendwie über lange Zeit hohe Renditen nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Anschlussinvestoren erringen, das wäre das Kriterium. Und andererseits auch beim Team halt gucken, ob das zum Modell passt, ob man denen das zutraut. Das war jetzt eine Phase, also es ist natürlich ein Markt, wenn man den gewinnt, winken da sehr hohe Returns. Wir hatten auch mal erklärt, warum das vielleicht nicht so 100% aufgeht, weil es sehr früh weggekauft wird. Oft, wenn Biotech funktioniert, dann kauft das sehr schnell irgendein Pharma-Riese auf und dann kann man eben die 20x oder 100x, die ein Venture-Capitalist machen kann, im Private-Markt. Und warum Firmen normalerweise, das musst du dich auch mal fragen, ne? Also die Firmen, die 100x machen, schau dir den OpenAI an, du hast gerade selber gesagt. Warum sollten die jetzt verkaufen oder warum sollten die jetzt schon IPO machen? Die haben noch so viel Wachstum vor sich und normalerweise versucht man ja sehr lange an denen festzuhalten. Und beim Biotech ist es halt so, dass wenn das knallt, dann wird es halt, dann machst du vielleicht 10x oder so, weil jemand das sehr schnell wegkauft, dann hast du eine gute Rendite. Aber die Ausfallquote ist halt so hoch, dass es eigentlich kein gutes Risk-Return ist, ist mein Gefühl zumindest. Trotzdem hat sich es in den USA so etabliert, dass Biotech oft schon in Phase 2 an die Börse gebracht wird und sagen, das Risiko der Produktentwicklung damit an die Retail-Investoren ausgelagert wird. Ich halte das, also ich will niemanden verbieten, da zu investieren. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Biotech-Anleger eher enttäuscht werden. Wie gesagt, BioNTech ist aber zum Beispiel ein Ausleiher. Da ist jetzt die Frage, wenn man das statistisch betrachten würde, würde man BioNTech inkludieren oder als Ausleiher? Weil ich glaube, es gab in 50 Jahren keinen so Fall wie BioNTech, dass du in so kurzer Zeit, und ich meine gut, die haben 10 Jahre geforscht vorher, aber so viel Wert entwickelt hast. Und da muss man auch überlegen, wie lange bleibt der Wert, ist auch noch da. Von daher, vorsichtig. Und dann, wo wir jetzt schon dabei sind, beim Biotech-Reigen, außerdem kamen noch schlechte Nachrichten von Fate Therapeutics.
Und warum sollte uns das interessieren?
Weil wir
ist gerade ein Tech-Podcast.
Weil die haben, glaube ich, 60% verloren, oder? Sekunde, ich gucke jetzt nochmal nach, wer das war. Ja, die waren zwischenzeitlich zumindest 60% Minus. Die sind unter anderem, eine, ich glaube, 2% Position im 10x DNA-Fonds auch gewesen. Zeigt sich wieder, dass mit Dartpfeilen auf Biotech-Companies zu werfen keine valide Investmentstrategie ist, meiner Meinung nach. Es gibt ein paar Firmen, die das besser, was ist mit Baby Biotech? Was ist die langfristige Rendite? Das ist so ein deutscher Biotech-Fonds, eher würde ich sagen. Auf ein Jahr sind sie minus 5 Jahre ausgeglichen. Auch nicht geil. Also ich kenne wirklich niemanden, der mit Biotech an der Börse, also außer du hattest wirklich Glück, dass du Biotech sehr früh gekauft hast oder so, aber ansonsten sehe ich nicht, dass da irgendjemand signifikant Geld mitgemacht hat. Und ich halte es für keine gute Investmentkategorie. Außer man ist da 100% Experte. Ich weiß nicht, ob die besser laufen. Hatten wir nicht mal untersucht sogar, ob es Biotech-Fonds gibt, die das schlagen? War es da nicht auch so, dass keiner von denen in Nasdaq Biotech ist? Also ich weiß nicht. Für mich macht es keinen Sinn. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Und hätte in keine der drei Firmen investiert. Aber es war jetzt auf jeden Fall eine schlechte Woche. Erstmal. Und ich glaube, dass das sind natürlich die Firmen, die, also was kannst du mit einer Biotech-Bude noch machen, wenn irgendwie jetzt 2 von 3, das ist vielleicht auch ganz spannend, habe ich auch getwittert die Woche. Also ich glaube, Fate hatte so 8 bis 9 Kandidaten für Medikamente. Die werden auf der 10x-DNA-Seite noch alle sehr vielversprechend dargestellt, in welchen Phasen die sind und so weiter. Aber eigentlich laufen die alle relativ schlecht. Und wenn deine Pipeline irgendwann mal durch ist und alle Tests nicht funktioniert haben, dann kannst du, also entweder brauchst du neue Kandidaten, also neue potenzielle Medikamente, oder die Firma ist dann auch fertig. So. Also das sind halt Aktien, wo du hast ja wenig Totalverluste normalerweise bei Aktien, aber ich glaube im Biotech-Bereich, gerade wenn du Pre-Product-Companies an die Börse bringst, da ist das Risiko schon auch mal, also entweder kauft jemand am Ende das Team auf oder das Risiko ist schon, also diese Seismic oder wie die hieß, die ist 50 Millionen noch wert. So,
ja, es fühlt sich so, also ja, man hat das Gefühl, man investiert in ein Startup ohne Product Market Fit oder mit noch überhaupt keinem Produkt.
Genau, mit dem Pitch Deck. Also ein erweitertes Pitch Deck. Also du hast nie, also die Phase 1 Test ist, glaube ich, schon mal sozusagen fällt eine Maus jetzt nicht sofort tot um oder vielleicht auch schon ein Mensch, wenn sie es nimmt. Aber ob das dann wirklich wirksam, dosierbar, abbaubar, ob das wenig genug Nebenwirkung hat, das ist alles noch relativ unklar in der Phase, wo man normalerweise da investiert. Von daher, ansonsten, wir hatten ja die Ausfallraten auch, wir müssen jetzt nicht die ganze Episode nochmal machen, aber wir haben ja gesagt, wie groß die Ausfallraten selbst in den Phasen noch sind. Und das muss man sich halt überlegen, ob man eine Aktie kauft, wo dran steht 20-80% Totalverlustrisiko. Und wenn es gut selbst oder teilweise noch höher, wenn man die alle Phasen zusammenrechnet.
Ja, krass. Also ja, das sollte man sollte sich da bewusst sein. Also da scheinen ja Growth-Aktien noch fast risikoarm zu sein im Vergleich.
Man kann jetzt 10xDNA noch zugutehalten, dass sie ja versucht haben zu streuen, ne? Also da ist. Also der Ansatz ist, wenn du das machst, würdest du vielleicht versuchen, in 20 verschiedene zu investieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, höher. Also ich kann mal kurz gucken. Also die haben Intellia Therapeutics, Ginkgo Bioworks, würde ich sagen, wobei die machen eher so Prozess. Oxford Nanopore haben sie, Fate Therapeutics, CRISPR, die würden vielleicht noch haben, Beam Therapeutics, Zylab, ich glaube, das waren die. Und natürlich relativ kleine. Also die haben eher so in 8 verschiedene Titel vielleicht so jeweils 2% reingepackt. Aber das reicht dann eventuell. Also immer gut, ist jetzt auch erstmal nur einer ausgefallen, aber ob man da einen Treffer dabei hat, I don't know. Kann schon passieren. Also prinzipiell ist das Streuen aber schon die richtige Strategie. Ob hier jetzt schon genug gestreut wurde, das wird sich dann zeigen.
In der letzten Folge hast du uns erklärt, dass du gehebelt About You Aktien hattest, da irgendwie einen Stop-Loss gesetzt hast und je nachdem, wenn der nicht vor den Earnings ausgelöst wird, verkaufen wirst, weil du glaubst, dass es eine Negativüberraschung gibt. Nun ist der Markt und was die Zahlen so wirklich sind, ja manchmal unterschiedlich, aber wir nehmen hier Dienstagabend auf. Heute Morgen 7.30 Uhr sind die Zahlen von About You rausgekommen. Um 10 gab es einen Earnings Call. Jetzt sehe ich hier.
Also vor allem um 7.31 Uhr hat Pip dir geschrieben: Scheiße, ich lag krass daneben. aber was den Kurs angeht, lag ich also kurioserweise trotzdem richtig. Aber ich würde kurz vorher noch mal eine Sache erklären, weil offenbar, also mir haben 2 Leute angeschrieben, die meinten, ich hätte darauf hinweisen müssen, dass man dass ein Stop-Loss-Limit oder Trading-Stop-Loss-Limit über Earnings ja nicht helfen würde. Meiner Meinung habe ich es letztes Mal richtig erklärt. Ich würde es aber, da es offensichtlich trotz selbst erfahrene Leute nicht so verstanden haben, würde ich es gerne nochmal erklären. Also das Trading-Stop-Loss-Limit ist aus meiner Sicht eine aktive Verkaufsentscheidung, wo ich aber weiterhin meine Upside optimieren möchte. Also, das heißt, ich hatte am, wann war das, Donnerstag, die Entscheidung getroffen, ich möchte vor den Earnings aus About You aussteigen, aber es war noch 2 Tage Zeit, bis die Earnings kommen. So, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt verkaufen, dann kann ich richtig liegen. Das heißt, wenn am nächsten Tag der Kurs runtergeht, habe ich alles richtig gemacht. Der Kurs kann auch noch 2 Tage hochgehen, ne? Und am Ende ist Kurs auch ein bisschen Würfelspielen. Das heißt, eigentlich hast du so ein Laplaces Elementareignis 50-50, wobei der Würfel ist gezinkt, eigentlich nicht Würfel, eigentlich ist ein Coinflip, also ein Münzwurf. Es gibt ja nur 2 Varianten. Beim Würfel gibt es ja 6. Also es ist ein Coinflip, wobei die Münze gezinkt ist. Und eigentlich sagt die 52 darauf, dass es hochgeht und 48 darauf, dass es runtergeht, weil Aktien langfristig steigen und jeden Tag kann die entweder steigen oder sinken. Das kann vom Makro abhängen, von der Firma, von News. Theoretisch hätte es am nächsten Tag übernommen werden können, die Firma, oder Gerüchte rauskommen. So, deswegen, was mache ich, wenn ich aus einer Aktie aussteigen will? Oft, nicht immer. Manchmal verkaufe ich sie auch einfach sofort, aber manchmal sage ich, die stand da bei 7,14 oder so. Und ich habe dann einen Trading-Stop-Loss irgendwie 1% unter dem Kurs gesetzt, also bei 7,07 zum Beispiel. Das heißt, wenn es jetzt unter 7,07 fällt, verkaufe ich automatisch, habe 1% verloren zusätzlich, muss man auch noch sagen. Hätte ich sofort verkauft, hätte ich zu 14 verkauft mit dem Stop-Loss, verliere ich nochmal 1% dann. Steigt sie jetzt aber weiter und ist in dem Fall passiert. Ich glaube, sie ist auf fast 67 nochmal hochgegangen und das sind ja dann mehr als 5%. Und das ist dann ein erheblicher Unterschied in meiner Kalkulation am Ende. Kann ich einfach durch Zufall noch 2 gute Tage mitnehmen und irgendwann, wenn sie dann doch mehr als 1% fällt, das sagt nämlich dieses Trading Stop Loss, sagt, wenn es irgendwann also das wird immer weiter hochgezogen mit dem Kurs, sagen wir es, muss man sich vorstellen wie so eine Barriere, die immer 1% unter dem aktuellen Kurs liegt. Und wenn, kann nur eine Order oder Volatilität sein, aber wenn der Kurs einmal um 1% fällt, bin ich raus. So, dadurch habe ich jetzt in dem Fall irgendwie, ich glaube, 30, 40 Cent nochmal gewonnen, was natürlich cool war. Wo das nicht funktioniert hätte, wäre, was ich nicht machen kann, ist die zum Beispiel von Montag auf Dienstag halten, wenn Dienstag früh die Ergebnisse rauskommen, weil meine Hypothese waren ja, die Ergebnisse waren sehr schlecht. Sagen wir jetzt mal, die wären um 10%. Ich hatte erwartet, dass die um 10% fallen. Dann kann ich nämlich nicht mehr 1% günstiger verkaufen, weil wenn der erste Kurs am nächsten Tag 10% niedriger ist, nehme ich trotzdem den vollen Verlust mit. Weil ich kann ja immer erst zum nächsten Kurs verkaufen. Und das ist in dem Moment dann der 10% niedrige. Das heißt, da hilft mir Stop-Loss-Limit nichts. Warum ich gesagt habe, am Montagabend werde ich definitiv manuell aussteigen, wenn es bis dahin nicht gerissen wird, das Stop-Loss-Limit. Meiner Meinung nach habe ich das gesagt, aber offenbar haben es nicht alle verstanden, deswegen will ich es nochmal erklären, weil die Einwände waren komplett korrekt, aber so im Zweifel sollte man, die Strategie funktioniert, glaube ich, gut, außer über Nacht bei großen Schwankungen und Earnings sollte man prinzipiell eigentlich, ist in der Regel super dumm, über die Earnings die Aktie zu halten oder zu shorten, weil es da zu erheblichen Verwerfungen kommen kann. So, das kann einen sehr stark belohnen, kann dann aber auch krass ruinieren und zu Totalverlusten oder negativen Bilanzen führen. Genau, das vorab gesagt.
So, und wieso ist das Ding jetzt um 18% abgesagt?
Genau, das ist das Kuriose. Die Zahlen waren nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Oder auf eine andere Art schlecht. Aber ich würde sagen, ich fand die ehrlich gesagt viel besser als gedacht. Aber ich habe ja auch gesagt, ich bin immer zu pessimistisch. Aber sie waren trotzdem nicht großartig so. Und es ist auch natürlich auch klar, dass so eine deutsche Presse und deutsche Retail-Anleger, für die sieht das dann immer sehr desaströs aus, sofort auch. Ich glaube, man muss das Umfeld schon auch betrachten, was jetzt sehr challenging war. Wir können mal schnell durchgehen. Also ich hatte ja gesagt, so sie werden, ich wiederhole jetzt nicht nochmal die ganze Hypothese vom letzten Mal, aber so grob, dass sie eventuell sogar schrumpfen würden und nur 500 Millionen Umsatz schaffen, die sich hart erkämpfen müssen. Und dass sie dann auf eine negative EBIT-Marge von rund 14% kommen könnten. Das ist so nicht, und dann haben wir am Ende noch gesagt, man müsste noch mal ein extra Szenario machen. Du hast dann vollkommen richtigerweise eingeworfen, du glaubst, diese FOMO-Kampagne, das heißt 50%, wenn du einer der ersten 1000 bist, die hier antworten auf diese Instagram-Nachricht, dass die beim Abverkauf so stark war, dass du glaubst, das Quartal ist eigentlich ganz gut gelaufen. Oder insgesamt, die haben unheimlich viele, ne? Black Friday haben sie sehr aggressive Kampagnen gemacht und generell. du hast gesagt, sie haben mehr verkauft. Und dann meinte ich darauf, eigentlich müsste man ein zweites Modell dafür machen, wenn man glaubt, dass sie mehr verkauft, dann wäre die Grossmarge noch deutlich niedriger. Ich hatte 37% angenommen und ich meinte, dann würde die eher Richtung 35 gehen. Dann hätten sie mehr verkauft, trotzdem ein bisschen mehr Gross Profit, aber das Ergebnis würde gar nicht so viel anders aussehen. Und so ungefähr in die Richtung ist es jetzt auch gegangen, würde ich sagen, sozusagen wie das zweite Modell, was wir dann nicht gemacht haben. Also der Umsatz ist tatsächlich nochmal, also 8% über dem Vorjahr. Das ist auf das gleiche Wachstumsniveau ungefähr wie im Vorquartal. Also es hat sich nicht weiter verlangsamt. Das ist gut soweit. Also Wachstum ist immer gut. Das Q3 ist immer ein starkes Quartal bei About You. Und letztes Jahr waren 512, jetzt sind es 555 Millionen Umsatz. Das ist 10% über dem, was ich gedacht habe. Ne? Das ist, was ich als Best Case beschrieben habe, dass sie einstellig wachsen. Was ich aber damals oder vor 3 Tagen nicht geglaubt habe. Das ist jetzt dann doch eingetreten, sozusagen der beste Case, den ich mir vorstellen konnte. Was man aber auch sieht, ist, dass tatsächlich die Gross Margin bei 35% liegt. Also genau das, was ich gesagt habe, dass wenn sie stark abverkauft haben, dann wird die Gross Margin stärker beeinträchtigt sein. Also prinzipiell ist historisch About You's Rohmarge schon nicht großartig. Also die ist so bei 40% im Schnitt, manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter. Das ist für Modehandel schon gar nicht so geil eigentlich. Liegt eventuell daran, dass man noch viel über groß, also viele Parteien dazwischen hat, eventuell noch einen Großhändler und nicht direkt einkauft oder so. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch von im Vorquartal, also im Vorjahresquartal 39 auf 35% runtergegangen. Das ist schon ein erheblicher Rückgang. Das heißt, am Ende, dass wenn du eine Hose für 100 Euro verkauft hast, dann hast du sie für 65 eingekauft. Ist das richtig? Ja, glaube ich schon. Ja, genau. Also die Cost of Goods waren zwei Drittel des Umsatzes. Einfach gesagt, also der war ein Einsatz. Und normalerweise hat man in guten Zeiten bis zu 50% im Modehandel vielleicht, manchmal sogar ein bisschen drüber. Wenn du D2C-Hersteller bist, hast du vielleicht sogar 55. Aber wir sind jetzt hier bei 35, aber in einem extrem schweren Umfeld auch. Spannend ist, wir haben die Fulfillment-Kosten auf 200.000 Euro genau richtig geschätzt. Wir hatten noch so ein bisschen drum gerungen. Ich glaube, du hattest mich motiviert, die niedriger zu machen. Die sind bei 130 Millionen, hatten wir gesagt. Es waren jetzt 129,80 oder 0,8. Das entspricht nur 23% des Umsatzes. Das ist ein echt guter Wert. Das liegt an zweierlei. Also einerseits hat man sicherlich ein paar Effizienzmaßnahmen durchgedrückt bekommen. Andererseits ist das Q3, aber das hatte ich ja schon erwähnt, glaube ich, letztes Mal, halt ein eher stärkeres Quartal und dadurch hast du tendenziell mehr Auslastung. Also es war deutlich über dem Vorquartal und deutlich über dem Vorjahr jetzt auch. Das hätte ich ja nicht gedacht, aber ist es jetzt. Und wenn der Umsatz steigt, das Problem, warum die Fulfillment-Kosten vorher so hoch waren, waren ja, dass sie sehr stark in die Distribution Center, also Warenhäuser, investiert haben. Und die werden jetzt mit einem zusätzlichen Umsatzwachstum natürlich tendenziell besser ausgelastet im Vergleich zum Vorquartal. Das heißt, deswegen geht die Fulfillment Cost als Percentage des Revenues runter von, also im Vergleich zum Vorjahr steigt es, im Vergleich zum Vorquartal sinkt es aber. Also prinzipiell hast du natürlich trotzdem Inflationseffekte. Und weil die Dinger voll liegen mit Ware, ist das Handling der Ware natürlich auch nochmal teurer geworden. Da können wir gleich gar nicht in meiner Präsentation durchgehen. Und dann die zwei Sachen, die ich echt nicht gedacht hätte, ist, beim Marketing sind sie wirklich auf 90 Millionen runtergekommen. Ich hatte 100 gedacht. Im Vorjahr waren es 109. Ich dachte, sie schaffen es auf rund 100 runterzukommen. Sie haben halt tatsächlich 22% Marketing eingespart und sind 8% gewachsen. Das muss man sich quasi auf der Zunge vergehen lassen. Ne? Sie haben fast ein Viertel weniger für Marketing ausgegeben. Und sind trotzdem gewachsen. Das ist was, was ich ihnen nicht zugetraut hätte, aber das haben sie geschafft. Aber sie haben dafür eben deutlich auf Cross-Marge verzichtet. Diese Instagram-Aktion ist ein gutes Beispiel. Da hast du wahrscheinlich keine hohen Werbekosten, weil es sich fast viral verbreitet. Andererseits hast du halt natürlich super stark rabattiert und das wirkt dann so, dass die Marketingkosten sich in Grenzen halten, aber dass die die Rohmarge stark sinkt. So kommen wir dann auf, und die administrativen Ausgaben sind auch 20% unter dem Vorjahr. nur noch bei 19 Millionen. Also da haben sie auch gespart. Sie hatten eine kleine Abwandlung beim Personal. Ich glaube, es sind jetzt keine größeren Entlassungen, aber sagen Sie, das erste Mal, dass sie unter dem Vorquartal liegen bei der Anzahl der Mitarbeiter. Also haben ein paar Leute gehen lassen, würde ich vermuten. Vielleicht auch ein paar Performance-Reviews irgendwie deutlicher gemacht. Aber so haben sie 20% General Admin gespart. Vielleicht auch ein paar Dienstleister oder so abgesägt, ich weiß es nicht. Aber auch da konnten sie nochmal 5 Millionen rausholen. Und so sind sie beim Ergebnis dann auch ein bisschen besser, als ich dachte, nämlich bei minus 43 Millionen habe ich hier, das ist, muss ich nochmal gucken gleich, ob das in der Tabelle schon richtig ist, weil da fehlen jetzt noch die Adjustments, aber auf jeden Fall deutlich besser, als ich dachte. Und dann würde ich direkt mal in die Präsentation gehen, vielleicht noch da schnell durchgehen.
Ja, ich habe mir den Earnings Call heute Morgen angehört.
Ah.
Bin schön an der Alster vorbeigelaufen und habe über das Telefon mitgehört.
Was der Hannes erzählt hat?
Genau. Also es wurde immer viel von Highly Promotional Environment erzählt. Ja,
übersetzt das mal.
Dass es viele Discounts gibt überall.
Sehr gut. Und, vielleicht sagen wir machen eine eigene App. Glöckler übersetzt Earnings Calls in Bauerndeutsch. In einfache Sprache nennt man das, glaube ich.
Ja, und sonst zusammengefasst würde ich sagen.
Challenging Environment. Hast du bestimmt noch oft gehört.
Ja, genau. Und es hat sich so angehört wie.
Ein Challenging Macro Environment, so heißt es.
Dieses Jahr, also jetzt in Zukunft, wird sehr, sehr viel Geld gespart. Also es wurde einmal erwähnt, dass die haben ja so große Kollabos gemacht mit irgendwelchen Promis hier, der Lieferando-Sängerin auch, oder wie die?
Lieferando-Sängerin? Du meinst
wie heißt Bella denn die Hadid Sängerin?
Sie und Katy Perry?
Ja genau, Katy Perry macht da auch für irgendeine Lieferservice-Werbung.
Ach so, stimmt, Just Eat, ja.
Und da haben sie wohl, ich meine 25 Millionen stand da auf der Slide.
Also sie glauben, dass sie insgesamt noch 25 Millionen, also nach meinem Verständnis haben sie gesagt, dass sie noch zusätzliche 25 Millionen einsparen können. Sozusagen, was dir das sagt, ist, dass die Marketingkosten weiter sinken könnten eventuell, weil man sagen,
ja. Große Ich habe munkeln gehört, dass Influencer-Marketing richtig runtergefahren worden ist.
Das kann, weiß ich nicht, also ich habe da keine Insights und wenn, würde ich sie nicht verschenken hier. Nein.
Also es wird auf jeden Fall gespart.
Genau. Und aber das Spannende, was du daraus ableiten kannst, Entschuldigung, ich wollte dich mehr ausreden lassen. Erzähl mal zu Ende erst.
Nö, das war schon mein Haupt-Takeaway. Und dann habe ich mich gefragt, wann Tarek wieder auftaucht und wieder mehr Kreativität teilt.
Aber die Calls macht immer Hannes.
Klar, ja. Aber es ist ja jetzt so eine Phase, wo ich schon gedacht hätte, okay, der kommt jetzt nochmal und präsentiert nochmal ein bisschen was.
Ja,
und Wien ist ja sehr ruhig geworden.
Weiß nicht, ob das was ändern wird. Das stimmt, einerseits. Aber der ist bestimmt auch operativ, so wie alle, sehr beschäftigt. Aber was ich nur sagen wollte, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass diese 25 Millionen eben eher zukünftiges Einsparpotenzial sind. Das heißt, du kannst damit rechnen, dass die Marketingkosten eventuell sogar weiter sinken oder eben sehr stabil bleiben in Zukunft, weil man so kurzfristig vermutlich noch gar nicht alle, das sind ja teilweise auch langfristige Kooperationen, die du eingehst, so Kampagnen mit entweder großen Influencern oder auch TV-Sachen oder Branding-Sachen. Das heißt, dass sie wahrscheinlich, wenn sie könnten, vielleicht sogar noch mehr gespart hätten und das in der Zukunft noch als Ersparnis draufkommen könnte. Wobei man auch sagen muss, da sie nächstes Jahr, also im übernächsten Quartal fängt das nächste Jahr bei ihnen an, profitabel sein wollen und das als Ziel gegeben haben, könnte es natürlich sein, dass sie dieses Jahr nutzen, um noch ein bisschen Geld rauszuhauen. Weil dieses Jahr würden sie dafür weniger bestraft werden, vermutlich. Wenn man jetzt ein bisschen Branding aufbaut, um das dann 23, 24 zu ernten, könnte das eine Strategie sein, dass sie vielleicht auch deswegen das nicht, oder, aber das ist Mutmaßung, weiß ich nicht. So, also wir haben 8,3% Topline-Wachstum auf 555 Millionen. Viel besser, als ich gedacht habe. Das TMI-Segment, das ist ihr, was heißt das? Ich vergesse es immer wieder. Das Technology, Media und Enablement, glaube ich. Oder Enabling. Das ist auch um 9,5% gewachsen. Daraus würde ich jetzt, also was heißt das eigentlich, wenn das genauso schnell wächst wie ihr Business? Ich glaube eigentlich, dass ihre Kunden langsamer, also Das heißt auf jeden Fall, dass Ihre Kunden höchstwahrscheinlich nicht schneller wachsen als Sie. Und jetzt muss man entweder davon ausgehen, dass Sie nicht einen Kunden gewonnen haben oder dass Sie Kunden hinzugewonnen haben. Und die Kunden, das glaube ich eher eigentlich, dass Sie noch ein paar Kunden gewonnen haben, aber dass die Kunden, die Sie haben, natürlich weniger Umsatz machen. Und teilweise ist das Segment vom Umsatz getrieben. So würde ich das erklären, aber ich muss gleich mal gucken, ob es da noch ein Slide zu gibt. Ich habe es noch gar nicht ganz durchschauen können, ehrlich gesagt. EBITDA ist minus 43,1, wie ich gesagt habe. Das entspricht nur minus 8%, was viel besser ist, als ich gedacht hätte. Und sie erneuern ihre Guidance für das Gesamtjahr, sagen aber, dass es am unteren Ende der Erwartung sein wird. Und das ist letztlich dann doch eine relative Verschlechterung der Guidance. Vielleicht Grund auch dafür, warum die Aktie ein bisschen deutlich nachgegeben hat. Man muss dazu sagen, die ist die letzten Wochen auch sehr gut gelaufen. Ne? Also sie steht nicht am Tiefpunkt gerade, obwohl sie 20% gefallen oder 18% gefallen ist zwischenzeitlich. Das kann sich jetzt noch ändern. Nee, jetzt nicht mehr. So, dann Folie 5. Sustained Growth in a Challenging Market Environment. Es war nicht das beste Quartal für About You, aber sie haben es das erste Mal in die Doppelgänger Hall of PowerPoint Yoga Hall of Shame geschafft mit dieser Slide. Und zwar wird es das... wird es leider ein bisschen schwer, das zu erklären. Aber sagen, man kann sich einen meiner letzten Tweets anschauen, da kriegt man eine Abbildung dazu. Ihr müsst euch einen Chart vorstellen, wo vier Säulen nebeneinander sind, sagen, angeordnet wie eine Treppe. Weil das ist quasi der steigende Q3-Umsatz der letzten vier Fiskaljahre. Also fängt 2019 an und geht bis 2022. Fängt mit 228 an, dann so rund 350, dann 512, dann 555 dieses Jahr. Und das sieht wie eine schöne Treppe aus. Nur habe ich das Gefühl, meine Aufgabe ist ja ein bisschen sowas, sich genauer anzuschauen, dass hier so ein bisschen sich um eine optische Täuschung handeln könnte. Weil die erste Stufe zwischen 228 Millionen und 346,2 Millionen, die ja ungefähr 118,2 Millionen sozusagen das Delta ist, ist ungefähr so hoch wie, ich sage jetzt mal vergleichsweise, was ist so 5 mm hoch? Also so wie, ich weiß nicht, ein Stück Schokolade. So, so und dann gibt es hinten, wo das Wachstum zum vorigen Jahr, also vom heutigen Ergebnis zum vorigen Jahr dargestellt wird, da ist jetzt eine weitere Stufe, die ist ungefähr doppelt bis dreimal so hoch wie diese Stufe von 228 auf 346. Und die ist eher so hoch wie ein Daumen, würde ich sagen, oder ein dicker Zeigefinger. Obwohl das ja nur rechnerisch 42,5 Millionen sein müsste. Und da weiß ich nicht, wie man das mit PowerPoint hinbekommt. Also aus einem Diagramm kriegt man das nicht erzeugt, glaube ich, sondern es muss freihändig gemalt sein. Es ist auf jeden Fall nicht skalengetreu, wenn die Stufe, die nur 42 Millionen groß ist, deutlich, oder der Anstieg, der 42 Millionen groß ist, deutlich größer erscheint als der 118 Millionen war, dann scheint mir, sagen wir es, eine besondere Form von Kosmetik zu sein. Da wir das immer anprangern, müssen wir das auch hier anprangern, ja, dass man solche Charts mit Vorsicht genießen sollte.
Ja. Mir ist das natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Das unterscheidet uns auf jeden Fall. Ich habe einfach nur gesehen, plus 8,3%, ja, wird schon laufen.
Ja, und sie machen das auch schlau, dass sie die CAGR an, also da stehen auch nochmal Anstiegswerte dran. Da steht, der Anstieg von 2019 war 35% CAGR, von 2020 27% und jetzt 8,3. Deswegen wirkt das so, als könnte das auch richtig sein. Aber die CAGR ist ja die durchschnittliche über alle drei Jahre und deswegen, ist schon schlau gemacht. Ich habe gewissen Respekt dafür. Aber andererseits fühle ich mich auch immer intellektuell beleidigt, wenn jemand das versucht. Das heißt, da schlagen immer zwei Herzen ganz stark in meiner Brust. Genau, aber nice try. So, dann Selective Slowdown of Growth Investments is planned. Also genau, man hat den Mitarbeiter-Headcount quasi stabil gehalten oder ganz leicht Mitarbeiter verloren. Man hat das Inventar auch stabil gehalten. Da hatte ich mir ja gewünscht, dass sie das stärker reduzieren, ehrlich gesagt. Also trotz dieses massiven Abverkaufs von 550 Millionen Quartalsumsatz hat man immer noch 542 Millionen im Lager. So, und ich hätte jetzt gedacht, dass sie eigentlich, wenn sie so viel Umsatz machen, also ich hatte bei weniger Umsatz gedacht, dass sie Inventories stärker zurückfahren. Jetzt haben sie mehr Umsatz gemacht und trotzdem mehr Inventories, deutlich mehr als im Vorjahr und auch ungefähr so viel wie im Vorquartal noch im Lager. Also Inventories ist unverkaufte Ware letztlich.
Was denn da? Ist das der Einkaufspreis oder ist das der Verkaufspreis? Also könnten die jetzt
das noch ist noch für der 500 Einkaufspreis. So, und das aber okay. Ganz viele Fragen. Also ich glaube, man hätte, warum ist das bei so viel Abverkauf nicht runtergegangen? Ich glaube, weil man relativ nicht langfristig, aber mittelfristig bestellt in der Modebranche. Also bestellst du es nicht im ersten Quartal und kriegst im zweiten, sondern wahrscheinlich bestellst du schon eher eine ganze Saison vorher. Und sie sagen, dass die, also einfach gesagt, die Warenzugänge waren immer noch sehr groß. Also sie haben ja 550 Millionen verkauft. Das ist einmal das ganze Q1-Lager, Q2-Lager. Das heißt, irgendjemand muss auch wieder für 540 bestellt haben. Nee, Moment, sie haben zwei Drittel verkauft, weil ja die Gross Marge noch abgeht. Okay, also sie haben zwei Drittel des Lagers verkauft, aber trotzdem hat jemand relevant wieder eingekauft im neuen Quartal, wobei die Kaufentscheidung vielleicht vorher getroffen wurde, würde ich vermuten, und deswegen das Inventar so hoch bleibt. Sie kündigen an, dass sie das runterfahren wollen, aber im Moment haben sie einen gesamten Quartalsumsatz, also 98% des Umsatzes ist im Lager. Zum Vergleich, das war im Vorjahr nur 59%, ne? Also das macht natürlich Sinn, zum Umsatz zu vergleichen, weil wenn man mehr Umsatz macht, braucht man auch mehr im Lager. Und es hilft sicherlich, dass sie jetzt mehr Umsatz gemacht haben, weil dadurch ist es relativ gesehen zum Umsatz wenigstens unter 100%. Aber ich finde es ein bisschen, ich überlege ja so ein bisschen, ob ich jetzt zu dem neuen günstigeren Kurs fast wieder einsteige, aber dadurch, dass die Inventories weiterhin so hoch sind, glaube ich, das nächste Quartal wird mit Ausnahme von ein paar Marketingverbesserungen, vielleicht, dass das nochmal günstiger wird, sehr ähnlich aussehen. Also sie müssen wieder Abverkauf schinden und ich hoffe, dass dann die Inventories endlich runtergehen, aber dass die jetzt noch auf dem Elevated Level, das kannst du auch mal übersetzen, Elevated Inventory Level, was heißt das?
Zu viel Inventory, genau, zu viel Zeug auf Lager.
Die Regale biegen sich, genau. So, also das heißt, das nächste Quartal werden sie wieder sehr starken Abverkaufsdruck haben, nur dass das Q1 ist auch stark im Vergleich zum Vorjahr in der Regel. Na gut, es könnte relativ gesehen zumindest sinken, die Inventories. So, das ist jetzt auf jeden Fall nicht perfekt, dass sie echt noch auf so viel Ware sitzen, weil A, das erhöht die Fulfillment-Kosten und B, man muss auch irgendwann überlegen, glaubt man, dass diese Ware noch verkauft werden kann. Also es ist jetzt, das ist ja nicht nur Ware vom letzten Quartal, vielleicht ist es auch welche von dem vorletzten Quartal. So, dann ist gut, dann wird bald wieder Sommer, dann kannst du die schon wieder verkaufen, aber müssen wir mal gucken, ob da irgendwann nochmal was abgeschrieben werden muss vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht kriegt man es billig noch rausgeballert. Aber das ist das, was ich finde, insgesamt die Zahlen ja viel besser, als ich gedacht hätte. Aber das, was ich so ein bisschen besorgniserregend finde, ist, dass die Inventories relativ hoch geblieben sind. Aber wie gesagt, da können sie ja jetzt im nächsten Quartal dann arbeiten, haben sie so auch angekündigt. Dann gibt es eine sogenannte Break-Even-Bridge oder Adjusted-EBITDA-Bridge, wie sie von im Moment einem stark negativen Adjusted-EBITDA auf ein ausgeglichenes im nächsten Jahr kommen wollen. Da erklären sie das sozusagen Verbesserungen im Inventar, also dass sie das Inventar reduzieren im nächsten Jahr, zusätzlichen EBIT-Effekt haben, also mehr Gross-Margin in der Regel, und dass sie ein neues Commission-Modell für Third-Party-Verkäufer auf der Plattform machen. Das heißt, aber im Moment wurde es offenbar individuell, also ich zitiere jetzt hauptsächlich, was ich verstanden habe von Hannes Erläuterung im Call. Im Moment werden viele Händler, die über die About You-Plattform arbeiten, mit verschiedensten Modellen, sozusagen zahlen die als Vergütung oder als Kommission. Und das einheitliche Modell soll jetzt werden, dass man nach Wert des Items bezahlt, also relativ gesehen am Preis orientiert, und dass die Rücksendequote mit einbezogen wird, weil da natürlich Fulfillment-Kosten durch entstehen, soll die Rücksendequote mit einbezogen werden in das Modell. Ich glaube, das macht Sinn, das ist fair, verursachungsgerecht, allein die Interessen. Das soll helfen, könnte helfen, wenn es so aufgeht, könnte vielleicht sogar dazu führen, dass Leute mehr teure Sachen kaufen, weil man weniger Anreiz hat, vielleicht ganz kleine Sachen noch überhaupt dahin zu schicken. So. Dann die Fulfillment-Kosten glaubt man reduzieren zu können, beziehungsweise EBIT-Beitrag daraus zu holen, das ist jetzt MOV ist Minimum Order Value. Also dass es Versandgebühren geben wird, wenn man unterhalb des Mindestbestellwerts ist. So, darüber wurde ja viel diskutiert, ob das jetzt weitergegeben wird an die Kunden, die hohen Logistikkosten. Und sie sagen quasi, wenn man unter dem MOV, dem Minimum Order Value, Mindestbestellwert bestellen will, dann muss man die Shoppingkosten selbst tragen. Kann zwei Effekte haben. Entweder trägt man zur Deckung der Kosten bei oder man macht den Warenkorb voller. Beides wäre im Zweifel gut für About You. Es sei denn, man macht ihn voll und schickt dann zurück. Also ein fieser Trick wäre ja, ich bestelle immer so viel, dass der, also sagen wir, ich will mir 3 Schlüpfer für 12 Euro Kosten kaufen. Der Minimum Order Value ist aber 50. Dann bestelle ich mir noch eine 900 Euro Jacke dazu, um da drüber zu kommen. Und schicke die, weil ich weiß, die schicke ich die wieder zurück. Das wäre blöd, theoretisch, das zu machen. Und die relativen Ramp-Up-Kosten der neuen Distribution Center, ne? Sie haben viel in Logistik investiert in den letzten Monaten, die werden besser ausgelastet werden und relativ gesehen sinken, glauben sie. Das ist hier wieder auch eher illustrativ, würde ich sagen. Also da stehen keine konkreten Zahlen dran, welche von diesen Maßnahmen welchen EBIT-Beitrag bringen soll. Das ist also illustrativ, ich werde nicht sagen hingemalt, aber es ist noch einigermaßen unkonkret, aber es werden immerhin ein paar Ideen gegeben, wie man da EBIT-Contribution rausbekommt. Denn beim Marketing wollen sie weniger in Brand investieren, haben wir eben doch schon drüber gesprochen. Tightened ROI-Targets war letztes Quartal schon da drin. Warum sollte sich das ändern? Das macht Sinn, dass es wieder drin steht. Also man wird bei Performance-Marketing und so weiter darauf schauen, dass man einen früheren Payback der Kampagnen hat und nicht mit zu langen Payback-Zeiträumen arbeitet und den ROI halt möglichst schnell einfährt. Und auch bei den General Admin wollen sie sparen, indem sie weniger einstellen und über den Operating Leverage, das heißt, sie hoffen, dass weiterhin der Umsatz schneller wächst als die Gemeinkosten. So, dann wollen sie Scale ausgliedern, unter anderem eine Payment Company. Ich muss zugeben, ich habe den Hintergrund nicht 100% verstanden. Das eine ist, dass man eventuell Scale tatsächlich langfristig ausgliedern könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass Scale alleine vielleicht eine bessere Bonität hat als die gesamte Gruppe. Das könnte Grund sein, aber es ist so meine Idee, das haben sie so nicht gesagt. Sie wollen eine eigene Payment Company anbieten für E-Commerce. Vielleicht auch, weil man die einzeln verkaufen könnte als einzelne Unit. Bisher war das alles in einem Businessbereich zusammen, Commerce, Scale und Payments. Jetzt wird es aufgegliedert. Das wird ein, zwei Jahre dauern. Werden wir vielleicht im nächsten Jahr noch mehr zuhören, warum das was der Grund dafür ist. Dann sehen wir, dass man in DACH genau 8% wächst. Sekunde, was sehe ich hier? Ja, genau 8% wächst noch. Im Rest of Europe 11%, also etwas schneller. Aber das war bisher ja immer deutlich schneller, ne? Also bisher war DACH irgendwie so, ja, wie eben 8% und Rest of Europe war im Vorjahr zum Beispiel noch bei, ich glaube, 68%. Also das Geld, glaube ich, wurde hauptsächlich in Rest of Europe beim Marketing gespart. Da ist eine deutliche Verlangsamung des Wachstums, aber vielleicht trifft da auch Inflation und wirtschaftliche Zwänge noch ein bisschen mehr. Und beim TMI-Segment Software Enablement wächst man eben um rund 10% noch. Das ist alles langsamer als vorher, logischerweise. Was ist das? Sie haben neue Kunden gewonnen. Das liegt natürlich an den Rabattaktionen auch ganz oft. Damit hat man sicherlich nochmal neue Kunden gefunden. Das Kundenwachstum ist 17,5% fast. Im Vergleich zum Umsatz ist das fast doppelt so schnell. Also viele neue Kunden, aber wahrscheinlich waren die Warenkörbe und die Frequenz da nicht. Also vor allem die Warenkörbe waren niedriger, 6% Runtergang. Rest of Europe ist noch deutlich negativ von der Marge her. Software-Segment hat 16% positive EBIT-Marge. Die wächst jetzt natürlich nicht so schnell weiter, wie man mal dachte, weil das Umfeld so schwierig ist. Aber wenn der Markt wieder anzieht, könnte die sich auch nochmal deutlich verbessern, würde ich sagen. Dann sieht man nochmal sehr gut, dass der EBIT-Effekt kommt eben aus einer deutlich stärkeren Rohmarge. Folie 14 sind wir inzwischen. 3,5% Punkte haben sie im Vergleich zum Vorjahr bei der Rohmarge verloren. Fulfillment-Kost ist 4,6% höher. Das arbeitet negativ ins EBIT rein, logischerweise. Wie gesagt, hauptsächlich wegen hohem Inventar, neuer Distribution Center, schlechter Auslastung. Auch Normalisierung der Returns, also Während Corona waren die Retourenraten deutlich niedriger, die gehen jetzt wieder ein bisschen höher, das belastet Fulfillment. Marketing haben sie 5% rausgeholt, das ist wirklich beeindruckend, finde ich. Hätte ich nicht gedacht, dass man das schafft. Aber da muss man sich auch eher fragen, wie freihändig haben sie vorher Geld ausgegeben, so ein bisschen. Und dass sie aus Admin nochmal so viel rausgeholt haben, hätte ich auch nicht gedacht, das sieht ganz gut aus. CapEx, Networking Capital müssen wir jetzt nicht machen. Cashflow ist noch negativ, logischerweise. Sie haben noch rund 300 Millionen, haben angedeutet, dass sie sich umschauen, wo man jetzt nochmal Cash herbekommen könnte. Vielleicht Fremdkapital, vielleicht Eigenkapital. Für beides sind die Bedingungen gerade nicht optimal natürlich. Aber man möchte sich natürlich eine gewisse Flexibilität bewahren. Deswegen wartet man jetzt nicht, bis das Geld alles ist. Es kann ja auch länger dauern. Man holt sich Geld, solange man kann, im Zweifel. Das haben sie angedeutet. Genau. Kann man sich in der Präsentation anschauen.
Könntest du dir vorstellen, dass sie auch Layoffs machen müssen?
Ich glaube, wenn, dann hätten sie das jetzt schon gemacht, ehrlich gesagt. Also dann netto verlieren sie ja schon ganz wenig, also ein paar Mitarbeiter.
3 oder 4.
Genau. Naja, sie werden zwischendurch bestimmt ein paar geheiert haben, dann aber. Also -8% ist bei E-Commerce schon viel, aber das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie sehr man glaubt, wie niedrig diese Marketingkosten noch werden können und wie, ob man trotzdem die Auslastung schafft. Ich glaube schon, dass sich das auch zurecht wachsen kann mit genug, wenn man vielleicht wieder zweistellig wächst im nächsten Jahr. Dann hast du bessere Utilization in der Logistik, höhere Marketing-Effizienz. General Admin sollten sie sicherlich nicht ineffizienter werden. Das heißt, da soll es tatsächlich Operating Leverage geben. Wenn der Markt anzieht, soll das TME-Segment auch wieder mehr Deckungsbeitrag liefern. Ich kann mir das schon vorstellen. Die wichtige Frage wäre für mich eigentlich, schaffen sie es nochmal über 20% Wachstum zu kommen? Oder deutlich über 20%? Oder wachsen sie eventuell nur noch mit dem Markt oder mit der gleichen Geschwindigkeit wie Zalando? Das ist ja die Frage, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt so mit dem groben Messer ran muss. Weil Sekunde, was wir sonst immer machen, ist schauen, wachsen die OPEX. Sekunde. Ja, also die operativen Kosten wachsen gar nicht so viel schneller als der Umsatz. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher der Gross Profit jetzt dieses Quartal zumindest. Das kannst du mit Personal nur bedingt beeinflussen. Von daher würde ich jetzt sicherlich nicht viele neue Leute einstellen, gerade in nicht essentiellen Positionen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt hier unbedingt einen Heavy Cut machen muss, ehrlich gesagt.
Und das Average Order Value stand irgendwie bei 55,3 Euro. Was würde denn jetzt passieren, wenn sie sagen, hey, Free Shipment and Return is over, ab jetzt muss man mindestens für 100 Euro bestellen. Wenn wir das jetzt erleben, dass alle E-Commerce-Firmen auf einmal anziehen und auf einmal schrumpft E-Commerce noch mehr oder ist den Kunden das eigentlich egal? Also
ja, das ist dass da verschiedene Sachen probiert werden, das werden wir auf jeden Fall sehen, glaube ich. Also eine Möglichkeit ist, die Versandkosten weiterzugeben. Eine andere ist, hohe Mindestbestellwerte einzufordern. Maßnahmen zur Retourensenkung können helfen. Das Problem ist so ein bisschen, solange Amazon umsonst sendet und solange es Prime aufrechterhalten wird und man dann eventuell über die Eltern bestellt oder was weiß ich, oder ist es nicht ganz einfach durchzuhalten, glaube ich. Also wenn Amazon kippt, dann könnten sich alle verabreden, die Kosten weiterzugeben. Und langfristig braucht man, also die Logistikkosten sind einfach, ich meine, hier ist noch ein spezieller Fall, weil wirklich sozusagen Überkapazitäten geschaffen wurden, aber prinzipiell sind die Kosten für Logistik einfach gestiegen und irgendwie muss man sie weitergeben. Das heißt, entweder muss man die Mode teurer machen, sodass anteilig die Logistikkosten dann wieder ähnlich sind, aber das ist in dem jetzigen heavily promotional environment nicht so einfach. Oder man muss Gebühren irgendwo erheben an irgendeiner Stelle und das dann an die Kunden weitergeben, aber wenn man gleichzeitig noch wachsen will und dadurch die Überkapazitäten besser auslasten und die Inventories abbauen, ist einfach eine schwere Zeit. Vielleicht macht man das eher, wenn man so dann halb schon gedreht hat und dann nochmal 2-3% extra EBIT rauszuholen. Aber jetzt gerade müsste meiner Meinung nach der Abbau der Inventories, das würde ja auch die Cash-Position verbessern. Also sie haben, glaube ich, gesagt, dass sie für die nächste Saison jetzt deutlich vorsichtiger bestellt haben. Dass sozusagen viel abverkaufen, nicht so viel neu bestellen oder vorsichtiger bestellen sollte für den Cashflow ganz gut sein. Und fürs EBIT auch. Aber sie müssen jetzt mal beweisen, dass sie da von dem Berg runterkommen. Das ist das, was mir noch fehlt. Also sie haben eigentlich das Quartal, glaube ich, bestmöglich abgeliefert. Nur, dass die Inventories zu hoch geblieben sind. Da liegt der Fehler wahrscheinlich, aber wie bei anderen Sachen auch in den Vorquartalen und jetzt gar nicht im aktuellen Management der Firma, würde ich vermuten. Ansonsten würde es von einer gewissen Blauäugigkeit zeugen, aber das glaube ich eigentlich nicht.
Wissen wir, wie viel Sie selbst auf Lager haben und wie viel so Third-Party-Produkte, also Marktplatzprodukte sind?
Die Frage ist, ob wir es wissen oder ob das ausgewiesen wird. Es wird auf jeden Fall nicht ausgewiesen, glaube ich. Also nicht in der Präsentation oder in dem.
Wäre das nicht die Möglichkeit, die Sie jetzt eigentlich machen müssten, dass Sie gar nichts mehr on Lager nehmen, außer die Evergreens, die sich immer verkaufen und halt sehr, sehr viel das Marktplatzspiel spielen, ähnlich wie es in Amazon jetzt macht oder vermehrt macht?
Ach so, dass sie weniger First-Party-Geschäft machen? Das würde es ihr Cash schonen? So langsam, wie sie im Moment die Ware drehen, würde es ihr Cash wahrscheinlich schonen? Wobei, haben, glaube ich, wieder Negative Working Capital. Also die Produkterfahrung und sowas wird ja schon auch sehr stark vom Inventar getrieben. Ich glaube, viel Auswahl zu haben und manche Marken selbst zu beziehen, ist vielleicht schon ganz schwer. Habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht.
Aber wie schaffst du es, Inventory runterzukriegen? In Fashion?
Weiter abverkaufen. Also weiter FOMO-Aktionen. Wobei das auch gefährlich, ne? Machst du es jedes Quartal, dann kaufen Leute irgendwann strategisch. Das heißt, sie warten auf die nächste FOMO-Aktion. Also wenn du halbwegs planen kannst, deine Käufe, dann wartest du auf den 50% Gutschein. Das kennt man ja aus anderen Industrien, dass so Gutscheine schnell zu einem gewissen Usus führen können, Gebrauchsverhalten.
Wenn du jetzt vergleichst, ne, bei About You gehst du jetzt drauf, da steht jetzt, okay, ich habe nur einen Tag und 4 Stunden bei -20% off. Dann gehst du auf Zalando, da steht direkt save up to 70% und nochmal 10% auf Sportwear. So, man hat ja das Gefühl, ja, man Zalando, kann überhaupt nirgendwo Zalando shoppen.
Achso, nee, ist ja schon Q1 jetzt wieder.
Man hat das Gefühl, man kann überhaupt nirgendwo mehr shoppen ohne Discount. Also die wüssten ja die Conversion, sobald die oben den orangenen Banner nicht mehr haben, geht die Conversion ja wahrscheinlich flöten.
Ja, das ist die Gefahr, dass man sich irgendwann fühlt, als wenn man so ein bisschen, als wenn du in einem Touri-Ort bist und du weißt, du kaufst volle Preise jetzt. Also zahlst, kennst du das, wenn du Skifahren bist oder so, du weißt genau jedes, du zahlst jetzt überall Listenpreis ab heute. Das ist schon die Gefahr, dass wenn du dich an dieses Promotional Environment gewöhnst, dass irgendwann Konsumenten und Konsumentinnen vielleicht gar nicht mehr zu Listenpreisen oder EVP kaufen. Nee, nicht EVP, wie heißt das? Wie heißen die da vorgeschlagen? Also zum angezeigten Preis. Dann musst du irgendwelche Fake-Streichpreise oder sowas wieder bauen, aber das ist ja auch nicht so einfach.
Und die Marken mögen es bestimmt auch nicht, wenn die ganze Zeit da irgendwelche Streichpreise gezeigt werden. Oder vielleicht mögen die es eher, weil sie es dann nicht auf der eigenen Seite haben.
Wenn du so Private Sales machen kannst, ja, genau. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei, dass es ein günstiges Jahr zum Klamotten kaufen wird.
Und vielleicht ist der größte Hebel darin, dass sie mit ihren Lieferanten verhandeln. Also mit den Marken. Denen muss es ja genauso schlecht gehen. Also dass sie das Inventory runter verhandeln, indem sie mit den Herstellern sagen, so komm, wir nehmen das Zeug, aber...
Die Hersteller und Marken haben definitiv das gleiche Problem, ne? Also Nike ist das, was am öffentlichsten geworden ist da zum Beispiel. Dass sie selber auf hohem Inventar aussitzen. Da ist aber natürlich wieder dieser Zeitverzug das Problem. Also inzwischen hat Nike das vielleicht angepasst und jetzt verhandelst du eventuell, was du irgendwie in 3, 4 Monaten, 6 Monaten bekommst. Weiß nicht, wie schnell die Zyklen sind bei Sportartikeln. Von daher haben die inzwischen ihre Lager vielleicht auch aufgeräumt und hauen den Rest direkt ins Outlet. Ich weiß es nicht. Wird spannend zu sehen, wie sich das wieder, also ob alle das gleich gut schaffen, das wieder einzupendeln oder ob es da auch Gewinner und Verlierer gibt.
Es wäre ja nicht schlecht, wenn Mode langsamer wird. also wenn auf einmal die Industrie ein bisschen lernt und gemerkt, okay, dadurch, dass wir immer so viele neue Kollektionen raushauen und so viele neue Produkte, sind wir jetzt hier in dem Schlamassel und konzentrieren sich jetzt wieder mehr aufs Wesentliche. Aber
also ich glaube, bei Amazon sieht man beim Inventar schon mehr Fortschritte, aber da hast du ja schon gesagt, das ist auch richtig, glaube ich, dass strategisch sie mehr auf Third Party setzen. Ich guck mal noch schnell bei Zalando, wobei das ist ja mal so, kann man nicht direkt vergleichen, weil die eben eine andere Quartalslogik haben. Nee, Zalando ist noch relativ hoch. Sieht nicht deutlich besser aus. Sekunde Q3, ja, kommt, also das Q4 kriegen wir noch, das Vergleichsquartal kennen wir noch nicht. Aber das letzte war noch relativ hoch. Das nächste wird jetzt, muss mal gucken, wir kommentieren, versuchen das so objektiv wie möglich zu kommentieren.
Wir sind ja angeblich immer zu nett so about you.
Naja, also meine Prognose war ja fatalistisch fast jetzt im Nachhinein, wenn man die Ergebnisse sieht. Inzwischen würde ich eben nur noch an der kleinen Folienkosmetik da rummeckern und an den Inventories. Die hatte ich mir besser vorgestellt, selbst in meinem Doomsday-Szenario. Aber also das, was heißt das, dass die Inventories jetzt immer noch bei über 500 Millionen stehen, dass das nächste Quartal jetzt genauso laufen wird wie dieses? Aber das ist ja, wichtig ist jetzt, dass sie ihr Versprechen in 2023 abliefern. Also, dass sie da die schwarze Null einigermaßen treffen und trotzdem noch wachsen. Vielleicht auch wieder zweistellig, das wäre großartig. Dann sollten sie auch schnell wieder ein bisschen mehr wert sein, wenn sie von da wieder Traction aufnehmen können. Das ist natürlich auch die Frage. Es sieht jetzt im Nachhinein so aus, als wäre das Rest of Europe-Wachstum halt sehr stark mit Marketing befeuert wurde. Das wurde jetzt reduziert, die Marketingkosten, und da ist ja erheblich Wachstum weggefallen. Also muss man, da kann ich mal gucken, ob das eventuell zum Vorquartal. Sekunde, das kann ich das in meinem Sheet sehen.
Gut. Magst du noch kurz Cross Profits en Detail erklären oder sollen wir das auf nächste Folge schieben?
Also die Frage ist von einem Hörer, wie würdet ihr den Gross Profit auch im Detail definieren? Aus meiner Sicht wird er recht uneinheitlich verwendet, sind beispielsweise Payment Cost oder Transport Delivery enthalten. Wird direkt Cox oder Fulfillment zuordnenbares Personal mit allokiert oder bleibt alles im G&A, also General Admin. Aus meiner Erfahrung im E-Commerce-Finanzbereich gibt es je nach Unternehmen organisch gewachsene Reporting-Strukturen bzw. ein entsprechendes Wording, welches nicht immer gleich ist. Am Ende wird es zumindest bei börsennotierten Firmen immer relativ stark von IFRS, also dem Buchhaltung, der internationalen Buchhaltungsstandards oder US GAAP, den Generally Accepted Accounting Principles in USA, vorgegeben, wie man das machen kann und dann wiederum von Wirtschaftsprüfern auch überprüft, ob man sich an diese gängigen Definitionen gehalten hat. Prinzipiell sind COGS, also Cost of Goods Sold, die direkt mit der Erstellung der Leistung verbundenen Kosten. So bei einem About You bezeichnet man es, oder Modehandel generell, als COGS typischerweise die Ware natürlich. Vielleicht, na, Fulfillment weist man ja mit Absicht extra aus. Das wäre bei anderen Geschäftsmodellen vielleicht, wo es kleiner ist, gar nicht so, da würde man es vielleicht sogar als COGS sehen, weil es gut zurechenbar ist zur Produktion. Aber also bei einem Autohersteller würde man die COGS, würde man das Fulfillment wahrscheinlich eher entweder in General Admin oder sogar in COGS sehen. Da wäre das kein einzelner. Also es ist tatsächlich so, dass es in verschiedenen Branchen unterschiedlich ist. Generell gibt es vier große Kostenblöcke. Das ist einmal, also nee, das ist auch wieder unterschiedlich, ne? Also bei E-Commerce spricht man eben von Fulfillment, Marketing und Sales und General Admin. Bei Software sagt man R&D, Sales und General Admin plus Cost of Revenue. Beim E-Commerce Cost of Goods Sold. Und Payment wäre meiner Meinung nach, ja, ich würde sagen COGS, aber weil ich glaube, eine Veränderung würde in die Gross-Margin einfließen. Deswegen würde ich sagen, Payment ist COGS, aber genau, also die Definition kann man sich wahrscheinlich in den entsprechenden Rechnungslegungsstandards, also bis man an der Börse ist, kann man das wahrscheinlich noch relativ frei, oder bis Wirtschaftsprüfer das attestieren müssen. Im Zweifel erklären die einem relativ schnell, was man da falsch oder richtig macht. Ist auf jeden Fall branchenunterschiedlich so ein bisschen, was man als COGS oder Cost of Revenue bezeichnet und was sind Operating Expenses, also was sind Marketing, R&D. Und bei Software ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass sagen die Weiterentwicklung oder Neuentwicklung von Produkten ist R&D, also Research and Development oder Fertigung und Entwicklung in Deutschland. Forschung und Entwicklung. Und wenn du aber die Leute, die zum Beispiel Server betreiben, also dafür sorgen, dass die Software auslieferbar bleibt oder benutzbar bleibt, die würde man zum Beispiel als Cost of Revenues oder COX bezeichnen bei Software. Das heißt, die würden bei der Rohmarge abgehen, während R&D am Ende bei den Operating Expenses abgeht. Weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ich glaube, sobald du an der Börse bist, ist relativ klar definiert. Davor kann man sich das so ein bisschen modeln. Ich würde Payment, am Ende kannst du ohne Payment nicht verkaufen. Also ich würde sagen, das sind nicht operative Ausgaben, sondern es sind Kosten der Leistungserstellung des Absatzes. Obwohl, ja. Aber das, I don't know. Ich bin nicht KPMG. So, was gibt es sonst noch Neues? Apple baut einen All-in-One-Chip.
Ja, Apple versucht sich noch unabhängiger von ihren ganzen Zulieferern zu machen.
Und eine bessere Produkterfahrung. Das habe ich ja so, habe ich das hier gesagt? Weiß nicht. Ich glaube, dass, wie heißt es, Special Purpose? Nee, Application Specific Integrated Circuits, heißt ASICs heißt es, glaube ich. Also dass der Trend zu Chips oder Schaltkreisen, die einen speziellen Anwendungsfall haben, zum Beispiel Telefon beschreiben oder autonomes Auto fahren oder Bitcoin Mining oder AI ausrechnen, Machine Learning betreiben, dass da jeder Anbieter seine eigenen Lösungen bauen wird. Der Grund, weil ich glaube, dass gerade zum Beispiel AI relativ konvergent sein wird, im Sinne von am Ende werden alle relativ gute Algorithmen und Transformatorenmodelle haben, sodass es sehr schwer ist, sich darüber zu differenzieren. Das heißt, du hast nur zwei Möglichkeiten, dich zu differenzieren. Das eine ist, du hast bessere Lerndaten. Deswegen hat Google ja, glaube ich, einen Vorteil, weil sie viel mehr Daten haben. Oder du hast einen Kostenvorteil oder einen Chip, der dich effizienter macht und dadurch Kosten spart oder du bist noch schneller bei der Auslieferung der Ergebnisse oder so weiter. Von daher glaube ich, ist ein großer Trend und Apple macht das jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch, um einen Moat zu bauen oder einfach einen Vorteil zu gewinnen, den man nicht kopieren kann. Weil den Chip, der sonst für dich gebaut wird, irgendwie den Snapdragon oder ich glaube, es geht ums Qualcomm-Modem und einen Chip von, habe ich schon wieder vergessen, Nvidia. Sekunde. Also ist das Wi-Fi.
Auf jeden Fall Qualcomm.
Genau, es geht darum, quasi eine Platine zu bauen, auf der das Modem und alles draufkommt. Den eigenen Chip haben sie ja eh schon, ne? Den M1, den CPU. Oder wie auch immer es beim Handy heißt. Oder GPU, ich weiß nicht. Na, wie auch immer. Also man baut das alles möglichst spezialisiert, hat damit eigentlich, braucht auch weniger Platz, hat eine bessere Performance normalerweise für den konkreten Anwendungsfall. Deswegen application-specific, also spezialisierte Schaltkreis auf diesen einen Anwendungsfall, statt es irgendwie zusammenzubauen aus generischen Teilen. Genau, Coinbase baut 20% der Stellen ab nochmal. Ist jetzt auch keine überraschende News wahrscheinlich.
Ja, und wieso kooperiert Palantir mit Cloudflare? Ist das die Vorbereitung zum großen Thelen-Pip-Duell? Oder also arbeitet man jetzt auf einmal zusammen?
Also mein Gefühl, also A, Cloudflare hat diese Kooperation, glaube ich, nicht angekündigt, sondern Palantir. Und du weißt ja, was ich davon halte, vor Quartalsergebnissen irgendwelche großen Kooperationen anzukündigen. Und diese kam nicht von Cloudflare. Ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich ein Non-Event. Also sie wollen daran arbeiten, zusammen Cloud-Kosten zu optimieren, was sicherlich viel Nachfrage hat gerade. Cloudflare hat da ja immer dieses Argument, dass die sogenannten Egress-Fees, also für die Portierung von Daten zwischen verschiedenen Clouds und Anbietern, sehr hoch sind und sie versprechen sich sicherlich davon, dass sie eventuell den einen oder anderen Kunden bekommen, der dabei versteht, dass Cloudflare eine gute Möglichkeit ist, Daten interoperabel zwischen oder in einem System ohne Fees, wo man das hin und her schiebt, zu haben. Das könnte ich mir vorstellen, ist der Hintergrund, dass da jetzt für eine der beiden Firmen enormes Potenzial entsteht, glaube ich nicht. Also ich hätte es jetzt normalerweise eher ignoriert. Okay, ich muss mal Happa Happa machen.
Guten Hunger, habt einen schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder am Samstag. Peace.
Bis bald. Ciao, ciao.